Moin Moin und herzlich willkommen an diesem 3. Juni 2025, einem Dienstag, dem klassischen Tag für Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Wir grüßen aus Hamburg, wo viel Action war am Wochenende und wir, das sind in diesem Falle euer Chefredakteur
Nils Wiesert, guten Tag.
Und meine Wenigkeit Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und wir waren am Wochenende im Einsatz, haben richtig Ironman-Luft geschnuppert.
Ja, na klar, ich meine Heimspiel, da sind wir natürlich vor Ort.
Ganz klar, der Ironman Hamburg stand auf dem Programm, dazu das zweite Rennen der T100 Triathlon World Tour 2025, über all das werden wir reden, aber wir haben es ja gerade schon gesagt, wir haben Ironman Luft geschnuppert und wir haben einen Präsenter, der euch Gleiches ermöglicht. Ja, wollt ihr denn auch einmal Ironman Luft schnuppern, aber nicht allein auf die ganze Distanz gehen? Dann haben wir was für euch. Und zwar, ich persönlich habe was für euch. Wir arbeiten nämlich zusammen mit Mainova, dem Titelsponsor des Mainova Ironman Frankfurt, der in nicht mehr ganz 4 Wochen stattfindet, am 29.06. Und wir verlosen dort die Startplätze für 2 Staffelteams. Das ist was ganz Besonderes, denn in den großen Ironman-Rennen gibt es ja eigentlich keine Staffelrennen. Mainova hat aber welche. Die Plätze gibt es nicht zu kaufen. Sie sind ausschließlich über das Team Mainova verfügbar. Jede Staffel besteht aus 6 Personen. Ihr könnt euch für eure Lieblingsdisziplin bewerben, für Schwimmen, Radfahren oder Laufen. 6 Personen in 3 Distanzen heißt, jeder macht eine halbe Distanz. Und ja, da lege ich mal los. Ich schwimme eine halbe Distanz und suche einen Mitschwimmer, der nach mir übernimmt für die 2. Runde. Wir können uns auch anders entscheiden, dass du da draußen die 1. Runde schwimmst und ich die 2. Aber es bleibt dann ein bisschen familiär, denn eine halbe Radstrecke, eine Radrunde, wird mein Sohn fahren, Jonas, mit dem ich ja zusammen beim Ironman Kalmar am Start stehe im August. Und dann geht es nachher auf den Marathon und ein Halbmarathon wird mein anderer Sohn Linus laufen. Von daher machen wir ein Familiending mit eurer Unterstützung. Ihr könnt euch für die Staffel mit uns bewerben, mit Linus, Jonas und mir, oder für eine ganz eigene mit 6 Leuten wird sie besetzt. Und ja, da freue ich mich sehr drauf, mal wieder Ironman Frankfurt Luft zu schnuppern. Ich habe das Rennen ja einmal erleben dürfen. Alle Details zu dieser Aktion findet ihr unter mainova-aktionen.de. Wir packen euch den Link natürlich in die Podcast-Beschreibung. Der genaue Link heißt mainova-aktionen.de/aktions/trimark-staffel. Trimark in dem Fall mal ohne Minus. Aber wie gesagt, ihr findet das Ganze in den Shownotes und dann freue ich mich, mit euch an den Start zu gehen. Bin schon ganz heiß. Ihr wisst, beim Schwimmtraining habe ich es manchmal nicht so, aber das ist jetzt ein Anreiz anzufangen, weil, wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Staffeln, die wollen wir natürlich schlagen. Wer ist dabei? Ich auf jeden Fall. Ja, Staffeln waren hier nicht am Start.
Nee.
Am Sonntag war der Ironman in Hamburg. Wir wollen aber chronologisch vorgehen, denn am Samstag gab es auch schon großen Triathlon. Es war auch kalt, das Wasser war sogar noch kälter als in Hamburg. Es gab Haie, die gab es in Hamburg nicht. Gab es Haie? Hast du das Bild gesehen?
Ich habe es gesehen. Aber ich habe auch gesehen, es haben sich gleich auch Meeresexperten gemeldet und haben gesagt, sieht nicht nach Hai aus, ist eine andere Flossenform und außerdem seien auch Seelöwen und was alles gibt, ist da ja quasi heimisch und viel zugange und auch die Delfine seien dafür bekannt, dass sie sich um die Boote tummeln und so. Haie wären eher da nicht so hinterher.
Ja, wir reden über...
Das aus meinem Munde, Wahnsinn.
Ja. Wir reden über die Bucht von San Francisco mit der Gefängnisinsel Alcatraz, die namensgebend ist für den Escape from Alcatraz Triathlon, der nicht von Alcatraz startet, sondern von einem Schiff aus und seit kurzem Teil der T100 Triathlon World Tour ist. In diesem Jahr das 2. Rennen. Nach der Hitzeschlacht von Singapur war es etwas kühler und das liegt manchen Athletinnen und Athleten offensichtlich besser.
Das kann man so sagen, ne? Allen voran Rico Bogen, der das Rennen gewonnen hat. Da ist ja immer die Diskussion bei ihm, ne? Hitzerennen, kann er das nicht? Letztes Jahr nach Dubai hat er gesagt, ja, seht ihr, ich kann es doch.
Dann kam Singapur.
Ob das dann immer nur alles mit den Temperaturen zu tun hat oder auch ein bisschen, mit der angepassten Renngestaltung, alles dahingestellt. Fakt ist, Diesmal ist ihm es ganz fantastisch gelungen.
Ja, ich glaube einfach, der ist noch jung, der lernt viel und schnell, hat eine steile Lernkurve.
Richtig schnell.
Und ja, richtig schnell hat das Rennen jetzt, von außen sah es fast so aus, als wenn das ähnlich angegangen ist, aber dieses Mal hat er es durchgezogen. Ja,
ja, und er hat ja auch gesagt, danach im Interview, dass er ganz bewusst sich erstmal auch noch mit zurückgehalten hat und selber mit sich erstmal ausgemacht hat. Normalerweise, also das interpretiere ich jetzt rein in seine Gedankenwelt, hat sich schon sehr viel früher nach Attacke, Attacke, Attacke angefühlt, aber er ist dann doch noch ein bisschen mitgefahren und hat gesagt, okay, ich sortiere mich erstmal ein in die Gruppe, und dann hat er aber gesagt, nee, jetzt ist der Zeitpunkt für Attacke.
Ja, bleiben wir erstmal bei den Männern. Ein kompaktes Schwimmen, 20 Männer mit Neopren, nicht nur Anzügen, sondern auch allen sonstigen Körperteilen mit Neopren bedeckt, 12,2 Grad Wassertemperatur, springen von der San Francisco Spirit, einem etwas moderneren Schiff. Früher gab es so einen alten Raddampfer, der hieß irgendwas mit Bell, glaube ich.
Gute Frage.
Ja, sprangen ins Wasser und waren nach 16 Minuten wieder da. Das wirkte sehr schnell für 2 Kilometer. Man weiß jetzt nicht, waren es echt 2 Kilometer oder war es strömungsbedingt so schnell, oder hat man die Laufstrecke zur ersten Wechselzone mit reingerechnet in den Swim Split? Der war nämlich sehr lang, das Schwimmen sehr kurz und sehr kompakt. Von 19 Leuten, von 20 Leuten sind 19 gleichzeitig aus dem Wasser gekommen, kann man fast sagen.
Ja, das ist krass. Also das zeigt natürlich auch, wie dicht da das Feld ist.
Ja.
Jetzt könnte man ketzerisch sagen, Sam Long war diesmal nicht dabei.
Ja, jemand anders hat den Sam gemacht.
Ja, aber das ist, es war trotzdem alles sehr, sehr, sehr eng beisammen. Und wir haben ja viel im Vorfeld darüber diskutiert, ne? Wie werden die Schwimmen wohl laufen? Gibt es da eben, also, weil ich habe immer noch im Gefühl, da kann wirklich echt alles passieren. Das kann die Leute auch echt komplett zerlegen, wenn du irgendwie Pech hast und irgendwie falsche Route eingeschlagen hast oder so. Aber jetzt in diesem Fall war es anders als im letzten Jahr eben so, dass wirklich alle zusammen. Und was sie ja auch geändert haben, war halt der Ausstieg, dass man dann eben tatsächlich eben nicht mehr so ewig lang über den Strand da laufen musste. Das hat letztes Jahr für spektakuläre Bilder gesorgt. Aber ja, dieses Jahr, da war man ein bisschen näher am Renngeschehen sofort. Aber trotzdem kurios, hast du gesehen, ne? Einige Athletinnen haben auf jeden Fall auch Schuhe angezogen, schon auf dem Weg zu den Rädern.
Ja, das war freigestellt, quasi eine Wechselzone vor der Wechselzone einzurichten, um diese lange Strecke, es hieß irgendwo im Kommentar mal 700 Meter seien es gewesen, das ist ja ähnlich wie die Wechselzone in Hamburg, aber
ohne Teppich
und das Ganze mit Highspeed, also das, da habe ich nur gedacht, selbst wenn ich ein richtig, richtig guter Schwimmer wäre, spätestens jetzt wäre ich weg, weil das ging ja so zur Sache da auf dem Asphalt schon.
Ja, aber ich habe mich gleich unweigerlich gefragt, Schuhe anziehen, ja oder nein? Was hättest du gemacht?
Ich bin ein traditionell schlechter Wechsler, also von daher hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
Das macht ja deinem Namen keine Ehre, aber gut, okay. Gute Frage. Ich bin noch nicht so ich bin noch nicht zum Schluss gekommen, was ich gemacht hätte. Aber das ist ja auch nicht jetzt exklusiv für da. Man kennt es zum Beispiel vom Ironman Wales auch, wo die ja so ewig lange auch berghoch laufen müssen und so. Da ist das quasi auch angesagt. Macht es ein bisschen. Man kann schon mal ein bisschen flotter unterwegs sein. Zum Thema Wechselzone und Länge kommen wir ja noch.
Ja, wie gesagt, ein kompaktes Schwimmen und dann ein nur zu Beginn kompaktes Schwimmen, bis Rico Bogen keine Lust mehr auf Kompaktheit hatte.
Ja, also beim Radfahren dann, meinst du?
Ja.
Ja, genau. Also von daher, da sind wir ja als Triathlon Freaks, Verrückte, ja auch ein bisschen in einer besonderen Lage, dass wir das ganz herausfordernd was herausfordernd ist das falsche Wort, wir finden das einfach dann spannend bis zum Schluss, ob das aufgeht oder nicht. Aus neutraler Sicht könnte man sagen, fährt er jetzt vorne weg, da passiert ja jetzt nichts mehr. Aber wir wissen natürlich, es kann immer alles passieren und es kann, wir haben so viele Einbrüche gesehen schon und wir hatten große Vorsprünge schon gesehen, auch im Fall von Rico Bogen, und in diesem Fall, ja, hat das halt wirklich, ja, am Ende dann sehr souverän ins Ziel gebracht, ne? Das ist ganz anders als bei den Rennen zuvor dieses Jahr. Und ich bin erstmal froh, dass ich den Haken hinter meine These vom Saison-Einstieg gemacht habe. Irgendwie ein Deutscher schafft es dieses Jahr, holt den ersten 200-Sieg. Das ist schon mal jetzt eingetütet und jetzt bin ich extrem gespannt, wohin da für ihn die Reise geht. Denn ja, jetzt bist du natürlich automatisch in der Situation, okay, du hast hier ein Rennen als Sieger abgeschlossen. Okay, Singapur war ja dann auch nicht Totalausfall, auch wenn natürlich viel mehr drin gewesen wäre. Und jetzt geht's weiter. Also, ja, es bleibt auf einmal Rico Bogen, du hast es vorhin gesagt, steile Lernkurve, sehr erfolgreich schon. Nicht ganz geradlinig, aber jetzt auf jeden Fall, ja, mir sagen wir, wie es ist, Mitfavorit für das Ding.
Ja, wenn man vorher so die Geschichte des Rennens gewusst hätte, schwimmen kompakt, eine Person fährt weg und bleibt beim Laufen dann auch vorne, hätte man gesagt, okay, das war jetzt die Beschreibung des Frauenrennens mit Taylor Nipp. Aber nein, so war es bei den Männern diesmal. Es hatte dann tatsächlich auch ein bisschen wenig Spannung, als man gesehen hat, gleich der Vorsprung hält und der sieht gut aus beim Laufen. Spannender war es eher dahinter.
Ja, aber das sagst du jetzt aber so einfach. Ich meine, das haben wir jetzt ja schon bei mehreren Rennen gesehen, dass, okay, dass er auch in diesen Minutenbereichen Vorsprung hatte und es hat dann eben nicht mehr gereicht.
Ja, vor allen Dingen hat T100 ja irgendwie so das eingebaute Spannungsmoment Krämpfe. Das haben wir ja in keinem Format so oft gesehen, selbst auf 73 Weltmeisterschaften. Also das ist so T100-mäßig. Ich weiß nicht warum, ja, also keine Ahnung, kann alles passieren, sowohl bei Hitze als auch bei Kälte. Jetzt war es eher die Kälte, ja, die Zuschauer auch alle mit Pudelmützen da. Ja, aber Rico Bogen hat gezeigt, das kann er zumindest und er kann es gegen die Besten der Welt. Ja, es war ja wirklich ein illustres Starterfeld und
absolut.
Ich bin auch genauso wie du gespannt, wie es weitergeht.
Ja, also du sagst es, das Starterfeld, also wir können ja mal ein paar Namen fallen lassen, die da mit am Start waren. Jelle Gehns, Zweiter geworden dann. Auch Mika Noth, Dritter, ist natürlich genauso Top-Konkurrenz. Ne?
Das war letztendlich das spannendere Rennen dann am Ende, ob Mika Noth es schafft, da noch aufs Podium zu laufen. Das kennt er ja schon, das Podium. Ja, also großartig gekämpft, großartig eingeteilt auch.
Ja.
Ja, tolles Rennen.
Und das, obwohl er sogar auch noch angeschlagen war. Also, ne, er hat's im Zielinterview gesagt, Halsschmerzen gehabt und so weiter. War nicht ganz so, musste erstmal ein Lauftempo finden, wo er gut Luft gekriegt hat und so. Also, da ist er tatsächlich immer, also ich weiß gar nicht, ob es einen Athleten gibt, über den wir das so oft sagen, wie bei Mika Noth. Ah, da war das, da war dies und das. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie blöd oder so, weil irgendwas hat er oft, nicht, ich will jetzt nicht sagen immer, und man fragt sich immer so, Mann, wenn er jetzt wirklich topfit wäre, wo geht's dann hin? Aber vielleicht gelingt ihm das denn jetzt auf der nächsten Station, dass er jetzt quasi diesen Infekt, den er sich da eingefangen hat, dann auskuriert und dann da wirklich mit Vollgas an den Start gehen kann.
Ja, du hast es erwähnt, Rico Bogen siegt vor Jelle Gehns und Mika Noth und dann Maarten van Riel, dem großen Dominator des letzten Jahres.
Ja.
Ne? Also sehr spannend, sehr illust da oben an der Spitze, auch im Gesamtranking. Da ist es nämlich relativ knapp jetzt, dadurch, dass es eben zwei völlig verschiedene Rennen gab. Rico Bogen führt mit 46 Punkten vor Maarten van Riel mit 44. Juri Köln hat dazwischen noch eine Platzierung als Dritter mit 39 Punkten und dann schon Mika Noth auf Platz 4. Also wir brauchen uns da tatsächlich nicht verstecken. Es geht ja schließlich auch um einen WM-Titel. Und nach zwei von, wie viel Rennen haben wir dieses Jahr? Das ist ja immer so ein bisschen variabel noch.
Neun
Rennen sind es offiziell. Ja, sind wir zumindest auf Kurs.
Absolut. Und was ich ja immer an dem Format so spannend finde, ist tatsächlich, dass man kann ja immer so ein paar Plätze runterzählen und die sagen dann irgendwie so, ja super, alles gut gelaufen, tipptopp, Podium. Und dann so, ja, in Reichweite, das geht zum Beispiel für Kyle Smith oder für Jamie Riddle, der auf dem 5. gelandet ist, wo man dann sagen kann, irgendwie so, ja, toller Einstand, irgendwie so, ne, als da neu reingekommen in eine Wildcard. Und dann fängt es aber dann so langsam an zu bröckeln dann immer, so, ne, also bei den allermeisten dann so Maarten van Riel auf 6 und einfach sagst so, ja, der hatte halt einen anderen Anspruch. Und dann, das geht so bis so Top 10, wo die Leute meistens immer noch ganz zufrieden sind und der Rest ist dann immer so, ja, dafür bin ich nicht gekommen. Das liegt halt einfach an dieser Dichte, weil da eben niemand dabei ist, der sagt, ja, mache ich mal mit und ich rechne mir gar nicht so viel aus. Jetzt war natürlich bei den Frauen, sah es ein bisschen anders aus, aufgrund der vielen Wildcards, aber hier bei den Männern waren dann doch schon sehr, sehr viele da und dann führt das eben dazu, dass halt auch mal der eine oder andere Name, der auch schon bei anderen Rennen ganz vorne mit dabei war, eben dann nicht mehr. Soweit es ganz nach vorne schafft. Ich finde, so ein klassisches Beispiel ist dann Rissa Luis, der halt wirklich, von dem man ja weiß, was er für ein krasser Athlet ist, aber der so da den Schlüssel noch nicht gefunden hat, so richtig, zur T100. Platz 11. Ja. Jason West hingegen hat es wieder in die Top 10 geschafft. Morgan Pearson bei seinem allerersten T100-Rennen auch. Da ist auch garantiert noch nicht Ende der Fahnenstange. Also das macht mir alles große Lust auf den Rest der Saison. Und ich meine, Panagiotis Pitados am Ende mit DNF raus. Bis dahin war aber Vollgas mit dabei vorne an der Spitze. Mhm. Der ist, der war auch angeschlagen und konnte es dann nicht durchziehen. Aber das sind auch so Namen, die hätte man normalerweise für ganz vorne auch gehabt. Mhm. Von daher sehr gemischt. Aber die, wie gesagt, die Qualität herausragend und Rico Bogen hat nochmal ganz oben rausgeragt.
Ganz oben. Und du hast die Top 10 eben erwähnt, da gehört noch ein weiterer Deutscher dazu, Nicolas Mann, nämlich auf Platz 10.
Genau.
Ja, wunderbares, rundes Ergebnis aus deutscher Sicht, ein tolles Rennen. Die Kulisse sowieso, ja, also
Alcatraz. Ja, bei ganz gutem Wetter diesmal. Ne? Das ist ja auch immer so die Frage. Es war dann letztes Jahr, war es einfach so schade, ey, wieso man wartet, das Rennen aus San Francisco und dann gehen die Bilder los und oh Gott, es ist das Nebel San Francisco.
Ja.
Und das hat auch Charme, ja, aber so ist schon besser, wenn die Brücke im Hintergrund ist. Das macht doch auch was mit einem.
Ja, absolut. Reden wir über die Frauen. Da war es beim Schwimmen nicht ganz so kompakt. Auf dem Rad hat sich dann irgendwann gezeigt, okay, Taylor Nipp ist wieder am Start, fährt auch die schnellste Radzeit, aber findet im Laufen ihre Meisterin in Form der Schweizerin Julie Durand.
Ja, die mit dem Saisoneinstieg ja auch so ein bisschen gestruggelt hatte bisher und die jetzt aber jetzt, wo man sich schon gefragt hat, so, oh, der hatte man ja schon ganz Großes zugetraut und da sind schon jetzt so die ersten Fragezeichen aufgekommen, wie lange es wohl noch dauern wird und jetzt wissen wir es, dauert gar nicht mehr lange, sondern jetzt ist sie da.
Ja, das war ja so eine, die war so komplett unterm Radar, bis sie dann auf einmal Silber in Paris bei den Olympischen Spielen holt, auf der olympischen Distanz und jetzt startet sie weiter durch.
Ja. Ja, also wirklich, wirklich, wirklich krass. Hatte eine fantastische Saison letztes Jahr. Wie gesagt, Singapur dann eben 12. Platz. Und auch, sagen wir es, wie es ist, ihr 5. Platz bei der 73-WM. Auch da hatte man gedacht, geht vielleicht sogar schon weiter nach vorne, weil sie vorher einfach so aufgetrumpft hat mit 4 zweiten Plätzen da hintereinander. Und ja, und jetzt eben San Francisco, jetzt sind wir wieder da. Und das war natürlich auch krass, weil du sagst es, sie hat Taylor Nipp eingeholt.
Ja.
Das sagen wir jetzt hier so einfach, aber bis vor wenigen Tagen hätte ich noch behauptet, Taylor Nipp ist unschlagbar auf der Distanz.
Ja.
Jetzt ist sie schlagbar auf der Ironman-Distanz und auf der T100-Distanz und fand ich interessant. Irgendwie im Zielinterview hat sie gesagt so, ach ja, Gott, zweiter Platz. Natürlich, ja, ich muss zufrieden sein und ich vertraue da meinem Coach, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Mhm.
Und da würde mich mal interessieren, wie interpretierst du das? Ich habe jetzt so, da gibt es jetzt wirklich zwei Herangehensweisen, wie man das interpretiert. Die eine ist so, sie vertraut wirklich ihrem Coach, Dan Lorang, und es heißt irgendwie so, der weiß schon, was wir machen müssen und ich will...
hat er ja oft genug bewiesen.
Ganz genau. Und ich will Hawaii gewinnen und da kommt es drauf an. Und das bedeutet möglicherweise, dass ich jetzt eben in Texas noch nicht in Topform war, dass ich gegen eine Cat Matthews gegenhalten kann, die ich dann schlagen will, auf Hawaii. Und das bedeutet möglicherweise auch, dass ich bei einem frühen T100-Rennen eben nicht mehr die Dominanz an den Tag legen kann, die ich schon mal an den Tag gelegt habe. Und dann hat sie natürlich hier auch knallharte Konkurrenz gehabt mit Chiron. Und die andere Variante wäre, weil ich das jetzt so angefangen habe, wäre so, ja, ich vertraue mal meinem Coach, dass er weiß. Ich für mich fühlt es sich gerade nicht so an. Kann man nur nicht reingucken in ihren Kopf. Ich glaube, es ist die erste Variante, aber ich es ist dann so, man muss es tatsächlich sagen, Taylor Nipp ist es ja nicht gewohnt, nicht zu gewinnen.
Ja, ja. Also sie lässt sich immerhin 3 Minuten aufbrummen beim Laufen von Julie Durand, die nicht mal die schnellste Laufzeit gelaufen ist. Da war nämlich noch eine andere schneller und zwar fast noch eine ganze Minute. Daniela Kleiser auf Platz 10.
Ja, als hätten wir es nicht geahnt. es ist tatsächlich... wir sagen das dann immer so, ne? Ja, die bucht ja immer die besten Laufzeiten so für sich, weil sie es ja auch macht. Aber es ist natürlich alles andere als selbstverständlich. Also ich bin immer wieder auch extrem positiv überrascht, wie ihr das gelingt, halt eben dann eben auch aus dieser Position, die sie dann immer hat nach dem Schwimmen und dann sich immer weiter nach vorne arbeiten muss und auch hier dann eben beste Laufzeit, das immer dann nochmal so wirklich wieder so anbringen zu können.
Absolut.
Das ist schon ganz schön gut.
Absolut. Ne? Ansonsten, wenn man so die Mannschaftsgeschlossenheit sehen kann, so wie die, gut wie die Männer waren, aus deutscher Sicht waren es bei den Frauen dann eher die Britinnen mit 4 Leuten unter den Top 7. Kate Wolf ist nämlich Dritte geworden, hinter dem erwähnten Duo Deron und Nip. Und ja, dann kam Paula Finlay und dann Holly Lawrence, Lucy Byron und Jessica Learmonth. Und aus deutscher Sicht, ja, eine kleine Absurdität, die schnellste Läuferin des Feldes wird 10. Und Katharina Krüger als zweitbeste Deutsche wird 21. Nun hat ein normales Feld der T-Run 100 ja nur 20 Starterinnen. Das heißt, es gibt auch bis zum 20. Platz nur Punkte. Ich weiß nicht, ob Katharina Krüger die erste T-Run 100-Finisherin ohne Punkt ist. Die ist nämlich 21. geworden.
So steht's in der Liste, ja.
Ja.
Ja, da steht ein Strich.
Da steht ein Strich, ne? Also ja, sicher eine Besonderheit. Aber ja, wie gesagt, an der Spitze haben andere dominiert. Da fehlten ja auch ein paar Namen.
Ja, und Katharina Krüger, muss man auch sagen, zu ihrer Ehrenrettung, ja, hat wirklich, man kann es eher in Stunden als in Tagen, genau, ausdrücken, bevor sie sich entschlossen hat, auf geht's nach San Francisco.
Ja.
Und ja, von daher war nicht damit zu rechnen, sage ich mal, dass sie bei diesem Feld vorne angreifen.
Genau, da geht es ja auch immer darum, Dinge zu lernen und dann für die Zukunft umzusetzen. Und ich bin mal gespannt, wer da so kommt.
Klar,
und
Werbung machen für sich selbst, ne?
Ja. Gut, das heißt, in der Gesamtwertung hat sich nicht viel geändert, da ich muss es mir gerade noch einmal vor Augen führen. Rico Bogen führt bei den Männern, Kate Wolf bei den Frauen, und zwar mit deutlichem Vorsprung. Damit haben wir jetzt eine Konstellation, dass wir bei den Männern auf der Mittelstrecke ganz vorne sind, bei den Frauen sind wir auf der Langstrecke ganz vorne, da kommen wir gleich noch zu, aber auch auf der Kurzstrecke, denn wir hatten noch ein weiteres Rennen in Italien. Auf Sardinien gab es ein WTCS-Rennen und da reichte Lisa Tesch ein 6. Platz, um die Führung in der WM-Wertung auch dort zu verteidigen. Ja, also momentan stehen wir, wenn man so will, in 6 Klassements, 3 verschiedene Distanzen mit jeweils Männern und Frauen in Dreien, also in der Hälfte der Weltspitzen-Rankings stehen wir vorne.
Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Momentaufnahme und das ist auch vollkommen okay, weil letztendlich müssen ja die anderen Rennen auch erstmal alle gemacht werden und es müssen ja alle erstmal da sein, aber wir wissen es ja, wir wissen ja, dass gerade eben das Wertungssystem auch es einfach so auslegt, dass bis zum Ende spannend bleiben wird.
Ja.
Und dass wir mal in allen Klassen bis ganz zum Schluss warten wollen. Ja,
über die kürzeren Distanzen reden wir demnächst noch, das nächste Rennen der WTC. Es ist nämlich hier zu Hause in Hamburg, auch erst Mitte Juli, da ist ein bisschen Pause. Bei der T-Run 100 Triathlon World Tour geht's vorher weiter. Ja, was bleibt noch aus San Francisco?
Also eine Sache, die bei mir auf jeden Fall geblieben ist, ist das Lächeln von Holly Lawrence, die sich in Miami verabschiedet hat und gesagt hat, ich mit ihrem 3. Platz, und hat gesagt, ich bin da mal raus und krieg ein Baby. Ja. Und dieses Baby hat sie im Ziel in Empfang genommen und das als 5. bei ihrem Comeback nach der Mutterschutzphase, sagen wir jetzt mal. Und das finde ich einfach unfassbar. Also wirklich krass, wie er das jetzt offensichtlich gelungen ist, dass diesen Boost der Mutterschaft irgendwie da jetzt rein, und wirklich, das ist ja noch richtig klein, das Kind. Also es sind ja wirklich echt nur ein paar Monate. Das ist wirklich beachtlich. Also können wir jetzt als Männer natürlich überhaupt gar nicht reinversetzen, wie das gehen soll, aber Wahnsinn. Sie ist aus dem Stand da und lässt Leute hinter sich, die prominente Namen sind, und zeigt sofort wieder, Obacht hier, ich bin wieder am Start.
Ja.
Also das auf jeden Fall, und man könnte noch ganz viel sagen. Also da tatsächlich vorne 1, 2, 3, Kate Wolf auf Platz 3, ja, im Ziel zuckt er so ein bisschen mit den Schultern, irgendwie auch, freute sich schon irgendwie auch darüber, dass sie es wieder geschafft hat aufs Podium. Aber da konnte man, finde ich, ganz gut ablesen, dass die Ansprüche auch so ein bisschen gestiegen sind. Nicht nur von außen, sondern auch ihre eigenen, ne? Also, dass sie halt gesagt hat auch, wie hat sie vorm Rennen gesagt, I'm in it to win it. Und in Singapur hätte sie noch nie damit gerechnet, dass sie gewinnen kann, aber wenn sie das doch jetzt so erlebt hat, dann will sie das jetzt immer erleben. Also das ist jetzt quasi, das ist das Ding für sie. Und 3. Platz, wie gesagt, richtig, richtig gut. Aber ja, muss man dann auch erstmal sehen. Aber es ist klar, sie ist vorne mit dabei, bereichert es unfassbar. Paula Finlay auf 4, extrem konstant, immer überall, wo sie auftaucht, gibt es fast keine Ausfälle. Ja, das kann man so, kann man, glaube ich, so festhalten. Und dann gibt es natürlich, das ist genauso wie bei den Männern, auch so Namen wie Ashley Gentle zum Beispiel, die hier Elfte wird, die sagt, ja, pf, was soll ich sagen, einfach einen Haken dran machen. Werde ich irgendwie nicht warm mit dem Rennen.
Mhm.
Ja, gibt's dann auch.
Ja, ja.
Also toll. Mich packt's. Vielleicht so war dieses Wochenende so die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr auf Hamburg, aber ja. Man kann sich auch nicht immer nicht teilen, aber mich packt das Format T100 nach wie vor.
Ja, es ist ja auch nicht mehr lange hin. In 2 Wochen geht es schon weiter. In Vancouver, in British Columbia, im Nord, Nord ist in Kanada relativ, aber im Westen Kanadas, das ist noch ein bisschen nördlicher als San Francisco. Das heißt, es wird noch ein bisschen kälter vielleicht sein. Ich war tatsächlich einmal zum Triathlon in Vancouver. Da war mal eine WM im Jahr, wann war es, vor den Olympischen Spielen 2004 oder 2008, also ewig her. Es war auch im Sommer richtig rattig kalt, das Wasser war kalt, es hat geregnet während der Rennen, es war ungemütlich, vielleicht eine gute Chance. Ich habe gehört, einige Athleten bleiben gleich da an der Westküste, reisen da hoch und sind schon quasi im Klima und ja, wir sind sehr gespannt. Eine tolle Stadt, tolle Kulisse, ganz bestimmt, ja, vielleicht schwimmt noch ein Orca vorbei und diesmal kein Hai. wir werden es verfolgen und ja, darüber natürlich auch berichten. Dann auch natürlich wieder in dem Format auf Triathlon TV. Ihr habt es gestern gemacht, du und Kollege Jan. Schaut es euch an, da ging es natürlich um die T100 in San Francisco und um den Ironman in Hamburg. Kurz zusammengefasst, die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Bilder. Also mir macht das Format sehr viel Spaß. Ich schaue es mir gerne an.
Mir auch.
Ja, von der San Francisco Bay in die Alster. Auch da war es ja erstmal so ein bisschen fraglich, was passiert denn mit dem Schwimmen?
In der Tat, ich bin
aus dem Hamburger Westen angereist, du bist aus dem Süden angereist, aus Bremen, und zwar voll durchs Unwetter, glaube ich.
Volle Kanne, also ich bin da durch Wetterbedingungen gefahren und man muss leider so sagen, es hatte sich schon angedeutet, Wettervorhersagen sind ja häufig so, naja, da warten wir mal ab. Dass dieses Gewitter kommt, da waren sich die Wetter-Apps, die es so gab, waren sich alle einig und
sie
sich tagelang an.
Ich muss jetzt mal gerade eine Lanze brechen für Nils, der weiß immer, wie es Wetter wird. Der ist nämlich hier unser Wetterexperte, weil er welche Apps bevorzugt benutzt?
Oh, ich habe verschiedene. Also ist ja fast Werbung. Also es gibt ganz viele Wetter-Apps, aber eine, die ich immer benutze, ist Agrarwetter. Die richtet sich halt an Landwirte und so weiter und die immer ja wissen müssen, relativ kurzfristig. Also wenn man darauf guckt, ist man immer ein bisschen irritiert, weil sich das Wetter da sehr häufig sehr schnell ändert. Aber für Landwirte ist es halt wichtig, das stundengenau zu wissen.
Ist ja wie für Triathleten genauso.
Ja, genau. Eben. Also man muss halt genau wissen, wann kommt der Regenschauer, und das ist ziemlich gut. Also sehr, 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 sehr gut. Und dann habe ich noch eine, von der ich vergessen habe, wie sie heißt, irgendwie vom norwegischen Wetterdienst. Die wissen auch ganz gut Bescheid.
Ja, Norwegen ist immer gut.
Genau.
Ich habe ja schon während des Rennens dann vermutet, jetzt kommen aus Norwegen auch die Frauen und mischen hier ordentlich mit. Das haben sie, aber fangen wir nochmal vorne an. Das Schwimmen stand tatsächlich im Raum. Wir haben natürlich auch so ein bisschen intern gehört am Samstag, was da diskutiert wurde, dass es Meetings gab mit allen Wetterexperten, die man in Hamburg auftreiben konnte, und es gab durchaus nur lange Gesichter und große Stirnrunzeln, weil man sich wirklich nicht sicher war, ob das Schwimmen würde durchführbar sein.
Genau, und wir haben unserer Kollegin Anna Bruder schon die Ohren zugehalten am Tag vorher, als wir darüber gesprochen haben, weil das will man als Athlet natürlich nicht hören, dass möglicherweise das Schwimmen ausfallen muss.
Ja,
und
Anna
das
vielleicht schon.
Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Man will doch das ganze Ding erleben.
Ganz genau.
Und so weiter. Und dass es einen Radstart würde geben müssen. Aber so kam es nicht. Das Gewitter kam und es war heftig, aber es war nicht ganz so heftig hier in der Stadt, wie ich es unterwegs schon erlebt hatte, und die Regenmengen waren auch nicht so brutal, sodass man relativ, und es war auf der Wetter-App schön zu sehen, es kam eine Riesenwand, wo man sagt, okay, die hat auch keine Lücken, die geht auf jeden Fall hier drüber, aber danach wird's gut.
Ja.
In Anführungszeichen. Und so war es dann auch. Das heißt, man konnte den Start verschieben. Dadurch wurde es ein bisschen hektisch in der Wechselzone alle, weil die Wechselzone dadurch auch später geöffnet hat.
Ja.
Und dann wurde es halt, da waren die Profis mal die Gekniffenen, die mussten sich ganz schön sputen dann. Ich meine, 30 Minuten von Öffnung der Wechselzone bis zum Startschuss, und man muss sehr weit laufen in Hamburg, weil die Profis ihre Räder am weitesten Punkt vom Schwimmstart entfernt abstellen.
Ja.
Und das war dann tatsächlich so, dass das für einige richtig knapp war. Es waren, glaube ich, zwei Minuten vorm Start waren ausschließlich Laura Philipp und Jackie Herring anwesend. Also ansonsten war da niemand.
Auch zwei Minuten nach dem Start kamen noch Athletinnen. Eine Profiathletin fing dann an, zwei Minuten nach dem Start ihr Neo anzuziehen in einer ziemlichen Hektik. Ja, also man hat den Start verschoben, allerdings nur vorne raus.
Ja.
Man musste sich irgendwas einfallen lassen, da es ja irgendwo auch einen Zielschluss gibt und Sperrungen und Freigaben und so weiter, hat man eben die vorderen Starts nach hinten geschoben, das Ganze dann etwas gestraft. Das heißt, die Age-Grouper sind kürzer nach den Profi-Athletinnen gestartet als geplant und die Abstände für den Rolling Start wurden auch nochmal nach unten korrigiert, sodass das Rennen dann doch kompakter auf die Strecke ging als ursprünglich geplant. Da hatten die Kampfrichter ein bisschen Sorgen und Stirnrunzeln, aber so wie ich das gehört habe, gab das keine großen Probleme.
Und man muss dann sagen, da muss man vielleicht auch so ein bisschen Abstriche machen dann als Age-Grouper, weil ich meine, da, für das Wetter kann niemand was und das war die beste Möglichkeit, wieder alle da durchgewuselt wurden. Also man hat dann auch auf ein paar Dinge auch verzichtet, irgendwie, was sonst irgendwie große Ankündigungen und die Namen, die ersten werden aufgerufen und kommen dann einzeln rein und so weiter.
Ja.
Da haben wir das schenken wir uns jetzt alles mal hier da vorne hinschwimmen, da ist die Startlinie, auf geht's.
Ja, das war tatsächlich, es gab dann natürlich noch den Wikinger Clap, um so ein bisschen Stimmung hinzukriegen.
Ja, ein bisschen Zeit hatte man ja noch.
Es war tatsächlich irgendwo eine betriebsame Hektik, die der Sicherstellung der Abläufe diente und da hat man ein bisschen aufs Flair verzichtet. Ich muss aber sagen, das kam über Tag dann immer mehr. Was nachher beim Laufen los war in der Stadt, das war gigantisch.
Unfassbar.
Ja.
Also wir hatten es im Vorfeld ja schon davon und dann Daniel Lewis war es, glaube ich, hat es gesagt bei der Pressekonferenz, er hat gesagt, wenn man hier noch nicht war als Amerikanerin, dann kann man sich nicht vorstellen, was in Deutschland abgeht beim Triathlon. Und sie hat das halt, ohne das quasi hier schon erlebt zu haben, hat sie gesagt, so, sie freut sich extrem darauf, sie kennt das aus Rot und so und so. Aber was die Hamburger hier abgeliefert haben und das sehr, also die Hamburger, das wäre jetzt vielleicht auch nicht passend, weil es war natürlich sehr international und von überall kamen die Leute an die Strecke. Es war ja sehr, sehr gemischt. Athleten aus 88 Ländern.
Ja, Wahnsinn.
Das ist krass. Das ist richtig viel. Und man hat es auch überall gemerkt, also wenn man auch so durch die Wechselzone gegangen ist und so weiter, da war man immer am sichersten, man spricht die Leute erstmal auf Englisch an, weil da war die Chance relativ hoch, dass man jemanden trifft.
Ja,
aber das war krass. Also das mal vorweg, der Support, und das haben auch ganz, ganz viele, mit denen ich gesprochen habe, auch von der Strecke gesagt, die haben gesagt, das hat extrem geholfen.
Ja, durch das Wetter nicht nur der Start ein bisschen kompakter, insgesamt das Rennsetup ein bisschen kompakter, denn Start und Ziel lagen nur wenige Meter auseinander. Wir kennen das ja traditionell hier aus vielen, vielen Jahren Kurzdistanz seit 2002 und auch von zuvor 7 Ausgaben des Ironman. Das Ziel in Hamburg ist auf dem Rathausmarkt, allerdings nicht in diesem Jahr. Es gab eine große Nachhaltigkeitskonferenz im Rathaus und auf der Rückseite des Rathauses steht die Handelskammer, die sonst auch so für Siegerehrungen und Pressezentrum und so herhalten musste. Das ging dieses Jahr alles nicht, darum hat man den Zieleinlauf quasi an den Start verlegt, vor dem Alsterhaus auf dem Jungfernstieg. Das hat gut funktioniert, also mir hat das gefallen.
Absolut, dadurch musste natürlich auch die Laufstrecke ein bisschen umgeleitet werden.
Ja.
Das war vielleicht ein bisschen tricky, so, weil die eine oder andere Straße war da nicht die allerschönste, auch wegen Baustellen manchmal und so weiter. Aber okay, geschenkt, das war dann halt so, man muss ja einen Weg finden, aber das Ziel, das war ganz fantastisch da vorne hingelegt, fand ich.
Ganz genau, also Hamburg ist momentan eine große Baustelle, wir machen uns hübsch für Dinge, die da kommen.
Ja.
Ich kann kurz noch einen Ausflug machen, ich war am Samstag ja in unserem neuen großen Highlight hier in Hamburg, einer der 52 Sehenswürdigkeiten, die die New York Times fürs Jahr 2025 als Besuchswert ausgezeichnet hat. Der Bunker am Heiligen Geistfeld, alter Flakbunker, der hergerichtet wurde, jetzt ein Hotel beinhaltet und auch eine Sporthalle. Und in eben dieser Sporthalle wurden die langfristigen Sportpläne für Hamburg, jetzt habe ich schon verraten, vorgestellt. Und zwar das Bewerbungskonzept für die Olympischen Spiele, von denen man noch nicht weiß, 36, 40 oder 44. Mit einigen Überraschungen. Hamburg soll ein neues Stadion bekommen, weil der HSV sagt, unser Stadion ist irgendwann so baufällig. Und so kann man als Hamburg dann sagen, wir brauchen für Olympia gar nichts neu bauen. 0,0% Stadionneubauten, weil das Stadion, das brauchen wir sowieso, das kriegt der HSV. Und wenn Olympia kommt, bauen wir es erstmal als Leichtathletikstadion und bauen es dann hinterher zum Fußballstadion zurück. Für Triathleten interessant, oder vielleicht nicht so interessant, die Triathlon-Strecke steht. Ja, also Triathlon dann wieder auf dem Rathausmarkt in altbewährter Manier, ja, mit toller Kulisse. Man teilt sich das Ganze dann mit den Freiwasserschwimmern, das ist wenig überraschend, aber auch mit den Bogenschützen, denn das Bogenschießen soll auf der Alster stattfinden.
Ja, dann, also gut, das ist egal, wo es draußen stattfindet, Wind gibt es überall, ja, aber ja, mal schauen.
Ja, also Hamburg hat den Hut in den Ring geworfen, den Hut in den Ring geworfen und in diesem Ring stehen auch Städte wie München, die auch tollen Triathlon schon präsentiert haben mit den European Games im Olympiapark. Die Region Rhein-Ruhr, die auch Triathlon richtig gut kann mit den Vorzeige-Events in Düsseldorf und Duisburg. Ja, Duisburg Ironman 73, Düsseldorf, bekanntes Kurzstrecken-Event, oft schon Deutsche Meisterschaft, Bundesliga und so weiter. Und Berlin, wo man sich mit der Triathlon-Kurzdistanz noch ein bisschen schwer tut, aber das kann ja noch kommen.
So ist es.
So ist es.
Und das ist ja auch noch ein bisschen hin.
Ja, ist noch ein bisschen hin, aber zurück zum Ironman. Der war nämlich gerade am Sonntag, ja, ein großes internationales Starterfeld und für die Frauen die Europameisterschaft.
Ja, das ist was, was jetzt, glaube ich, nicht so große Bedeutung hat. Dieser Titel Europameisterin ist so, geht so. Aber was der natürlich mitbringt, ist Kohle, also wird gut bezahlt, diese Kontinentalmeisterschaften und viele Slots. Das ist, sind die beiden Dinge, die das dann schon doch wieder interessanter machen.
Ja, darum ging es einigen, vor allen Dingen um den Slots, anderen ging es um den Sieg. Eine Europameisterschaft ist natürlich auch Teil der Ironman Pro Series und ja, da gibt es für einen Langdistanz 5000 Punkte und für jede Sekunde hinter dem Sieg einen Punkt weniger. Das heißt, auch wenn man vielleicht nicht gewinnt, lohnt es sich, um jede Sekunde zu kämpfen, und genau das haben wir gesehen.
Ja, Wahnsinn. Wir haben vorher viel darüber spekuliert, wird es das Duell zwischen Laura Philipp und Cat Matthews, und ja, die Antwort lautet ja, das wurde das Duell, und die beiden haben über die dritte, über Solveig Lovset, können wir gleich nochmal gesondert reden.
Ja.
Aber die beiden haben was abgerissen, was an Spannung eigentlich nicht zu überbieten ist.
Ja, ne? Also die Europameisterschaft quasi als Rematch der Weltmeisterschaften des letzten Jahres aus Nizza und quasi schon als Vorgeplänkel der diesjährigen Weltmeisterschaften auf Hawaii.
Ja, Vorgeplänkel, ist, also es war krass. Also ich finde tatsächlich, man kann es sagen, von Anfang an vom Schwimmen übers Radfahren bis zum Laufen haben sie sich nicht aus den Augen gelassen, ganz lange, ganz oft zusammen gewesen. Also gerade schon beim Radfahren gab es eben Positionswechsel. Beim Schwimmen nicht so viele, glaube ich, habe es nicht gesehen tatsächlich, das Schwimmen nur von weit weg, deswegen ich konnte es nicht am Fernseher beobachten, aber ich habe mir sagen lassen, Cat Matthews hat das ein oder andere Mal, wie hat sie sich ausgedrückt bei der Pressekonferenz, ihre eigene Frustration darüber, dass sie sich umgedreht hat und gesehen hat, dass Laura Philipp dabei ist, quasi auch kundgetan darin, dass das jetzt blöd ist, dass sie vorneweg schwimmen muss.
Ja.
So. Und dass das eigentlich gar nicht das ist, was sie möchte.
Ja. Ja, war es taktisch so, von Laura Philipp Cat Matthews zu ärgern?
Was heißt, das weiß ich nicht. Nee, für Laura Philipp war das halt wichtig, ein möglichst gutes Schwimmen hinzulegen.
Ja.
Und wenn die größte Konkurrentin da vorne wegschwimmt, dann schwimme ich da doch hinterher.
Ja.
Also, ich meine, Cat Matthews hat es andersrum gesagt. Sie hat halt gesagt, erstens war sie frustriert, dass sie gesehen hat, oh, die ist genau hinter mir.
Ja.
Und zweitens, ich versuche jetzt wegzukommen und mir gelingt es nicht.
Ja.
Also zwei Sachen, die sie sehr frustriert haben, und die natürlich, glaube ich, dann auch für die Ausrichtung des gesamten Tages, du dir überlegt hast, wäre natürlich schon geiler gewesen, wenn ich mit Vorsprung aufs Rad gestiegen wäre, zeigen könnte, dass ich hier die schnellste Radfahrerin bei den Frauen bin auf der langen Distanz, um dann eben mit einem schönen Vorsprung auf die Laufstrecke zu gehen, den ich dann nach Hause bringe.
Ja.
Und wenn du schon beim Schwimmen merkst, okay, diesen Plan wird es heute nicht geben, sondern es kommt ein anderer zum Tragen, dann ist das schon frustrierend. Und für Laura Philipp ist das, glaube ich, bis dem Moment, wo sie eben aus dem Wasser kommt und dann zeigen kann, dass sie auch eine fantastische Radfahrerin ist, ist es absolut okay, da hinterher zu schwimmen.
Mhm. Ja,
Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob sie zwischenzeitlich mal in die Führung gegangen ist, aber letztendlich sind die alle drei zusammen aus dem Wasser gekommen. Cat Matthews war die erste, Solveig Lovset die zweite und Laura Philipp die dritte, aber im Abstand von 50 Zentimetern.
Ja, ja. Und dann geht's in die sehr, sehr, sehr lange Wechselzone über den Ballindamm bis zur Wallfahrt. So heißt unser Tunnel unter dem Hauptbahnhof. Er geht nicht unter dem Hauptbahnhof her, sondern unter dem Hauptbahnhofsvorplatz. Wir haben dann ein Radfahren gesehen, was schnell war. Du hast dir am Tag vorher die Räder angeschaut. Fass mal zusammen, was ist State of the Art, was ist neu? Wir haben ja viele Regeldiskussionen gehabt. Wie war dein Eindruck der Profiräder von der Spitze?
Ja, also die Regeldiskussion kann man so zusammenfassen, dass es da noch, glaube ich, noch viel Redebedarf gibt, denn es war jetzt hier der Fall, dass es bei der Wettkampfbesprechung hieß, es gibt ein, zwei Punkte, auf die wir achten sozusagen, aber alles, ich will es jetzt auch nicht falsch wiedergeben, aber es gibt da kümmern wir uns quasi im Sommer drum. Jetzt ist noch viel erlaubt und es gelten die alten Ironman-Regeln und alle können entspannt bleiben. Von daher ist das sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben aber gehört, dass es quasi deutschlandweit irgendwie das ganz anders ausgelegt wurde. Also von sehr, sehr streng über ganz lax und so weiter. Also das ist noch nicht einheitlich.
Ja,
das muss man tatsächlich sagen, da ist noch Diskussionsbedarf.
Ich hab mich gestern länger mit einer euch allen bekannten Kampfrichterin unterhalten. Und zwar mit eurer Athletiktrainerin Ulrike Süring, die seit dem vergangenen Jahr auch Kampfrichter ist und mir ein bisschen Einblick gegeben hat, was da an Diskussionen gerade stattfindet und wie komplex sich das auch aus Kampfrichtersicht darstellt. Ja,
ja, also natürlich, weil es ist extrem kompliziert geworden.
Ja, ja.
Das muss man tatsächlich so sagen.
Ja.
Also, ich glaube, der Ausdruck verschlimmbessern, der trifft es ganz gut. Aber das ist tatsächlich, wir bleiben da dran. Es ist aber an einem anderen Tag Thema, glaube ich. Da muss man nochmal hinterhergehen und auch wirklich nochmal sagen, was ist erlaubt und welche Regeln gelten und wie werden sie auch umgesetzt. Wie gesagt, da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Aber zurück nach vorne. Du hast gesagt, was ist so State of the Art? Alles, was schnell macht. Also das kann man tatsächlich so sagen. Und interessanterweise ist natürlich bei Laura Philipp und Cat Matthews auch der Fall, dass sie den selben Radsponsor haben und dass da auch sich die gleichen Gedanken gemacht werden. Und das sieht man auch, wenn man die Räder anguckt.
Also, und die Helme.
Den haben viele auf jetzt mittlerweile. Also das scheint gut funktioniert zu haben. Da hat man wohl eine oder mehrere Messungen gemacht, schätze ich mal. Und da ist das dann bei rausgekommen, dass das eine gute Variante ist.
Ja.
Ja, und ansonsten wird halt Vollgas gegeben, ne? Die Cockpits, hast du gesehen, irgendwie One-By ist natürlich angesagt, großes Kettenblatt. Reifen auf jeden Fall ein Thema. Da wird sehr, 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 sehr viel Wert drauf gelegt, dass das richtig funktioniert und so weiter. Und das sieht man ja auch immer wieder. Auch in diesem Rennen hat es wieder auch den einen oder anderen getroffen. Es ist eine Risikoabwägungssache, auch wie viel man da bereit ist einzugehen. Übrigens mit dem Thema haben wir uns auseinandergesetzt und in der kommenden Ausgabe der Triathlon wird es ein bisschen mehr zu geben. Schon mal so weit vorneweg. Aber ja, also es wird natürlich alles ausgereizt. Und es war auch sehr, sehr schön. Also wer die Räder sehen will von den beiden und von vielen mehr, auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider haben wir das, würde ich mich jetzt selber loben, aber das doch beliebte, allseits beliebte, den allseits beliebten Gang durch die Wechselzone gemacht wieder. Es ist mir immer eine große Freude, raufzugucken, was so eingecheckt hat. Und auch hier waren wieder tolle Sachen dabei und natürlich eben auch die Räder der Besten.
Ja, also reden wir kurz über den YouTube-Kanal. Da findet ihr ganz viel zum Ironman Hamburg. Es gibt die Rennprognose von euch. Es gibt die Interviews vorher, nachher von Laura Philipp, von zwei weiteren Deutschen, die sich für Hawaii qualifiziert haben, zwei Profiathletinnen. Es gibt die Analyse, die wir eben schon erwähnt haben. Und jetzt gleich irgendwie parallel zum Podcast geht noch online die Emotionen der Slotvergabe und ein Interview, der das Ganze mit einem Mann, der das Ganze mal einordnet für uns, mit Hannes Blaschke, der das Geschäft Ironman-Weltmeisterschaften aus anderer Perspektive schon seit Jahren miterlebt, mitgestaltet. Und ja, da haben wir, glaube ich, ein schönes Paket geschnürt aus Hamburg hier.
Auf jeden Fall. Normalerweise verschweigen wir ja nach dem Rennen auch gerne die Prognose. In diesem Fall sage ich, guckt euch ruhig mal an, was wir da im Vorfeld gesagt haben, wie das wohl ausgehen könnte.
Ja.
Mehr verrate ich nicht.
Ja. Jetzt haben wir gerade über diese großartigen Setups und jedes Watt wird ausgereizt gesprochen. Und dann passiert es im Profibereich, dass Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Und man aus einer Position raus muss, die man gerne gefahren wäre und trotzdem schnell ist.
Ja, Wahnsinn. Die Rede ist natürlich von Solveig Lofset, die, sagen wir mal, ein Teil ihres Aero-Setups abgeschmiert ist.
Abgeschmiert ist das richtige Wort, ja.
Ja, sie hat das so geschildert im Nachgang, dass sie offensichtlich die Schrauben nicht fest genug angezogen hat. Und es geht in Hamburg auf der einen oder anderen Passage über Kopfsteinpflaster.
Ja.
Und da hat sich eben ihre linke Armschale immer weiter runtergearbeitet, bis man sie nicht mehr benutzen konnte.
Ja, also nicht nur die Armschale, sondern der ganze Auflieger inklusive Tachohalterung. Genau. Ja, es hing alles daneben. Ja,
und alles, was links dran war. Halt.
Alles, was links dran war, was bedeutete, rechter Arm weiter in Aero-Position, linker Arm am Basebar. Und das Ganze mit einem Dauerlächeln und Diskussionen in die Kamera.
Wahnsinn, ne? Also mit was für einer Gelassenheit sie das hingenommen hat und sich auch immer trotzdem weiter an die Spitze gesetzt hat.
Ja, man erwartet dann, jetzt fällt sie wahrscheinlich irgendwann zurück und nö, sie ist dann immer wieder vorgefahren und irgendwann hatte sie die Schnauze voll und da stand ein Mechaniker und da ist sie angehalten und hat sich das zusammenschrauben lassen.
Genau, auch wieder eine schöne Zusammenarbeit, ne? Wohl angesagt über die Media Crew, gesagt irgendwie, das ist das Problem, ich brauche jemanden, der mir das Ding anschrauben kann.
Ja.
Und dann wussten die schon Bescheid, da kommt jetzt jemand. Und dann konnte das auch schnell gelöst werden. Interessant war, was Cat Matthews und Laura Philipp dazu gesagt haben. Die haben gesagt, die haben immer in diesen Überholphasen, wenn sie haben sie immer nur rüber geguckt und Solveig hat immer gesagt so, hier guck mal, wie das aussieht bei mir. Und die haben so den Kopf geschüttelt und innerlich und Laura Philipp hat gesagt, what the F ist das denn irgendwie so? Und er hat gesagt, ja, das ging gar nicht. Und sie hat das sehr, 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 sehr gelassen hingenommen.
Ja, also schnell gelöst ist tatsächlich genau richtig getroffen. Der erste Radsplit nach diesem Stop war nämlich 55 Sekunden dahinter und auf einmal war die wieder an der Spitze.
Ja, krass. Also, dass ihr das gelungen ist, da wieder ranzufahren, das ist zeigt nur, wie viel Bums dahinter ist. Also, das ist Wahnsinn.
Ja, das war ja ein Debüt, eine Rookie-Frau zum ersten Mal auf der Langdistanz am Start. Wir wissen ja so aus der Tradition, Norwegen war ja immer richtig stark, denen fehlte letztendlich eine zweite Frau, um auch irgendwie im Mixteam gut dabei zu sein.
Ja.
Ja, und eine der wenigen Frauen, die sie haben, hat jetzt eben den Sprung auf die Langstrecke gewagt und da sah man auf dem Rad schon, oh, wenn die noch ein bisschen dazulernt, dann reden wir inzwischen nicht mehr nur über drei Männer in der Weltspitze, sondern vielleicht irgendwann auch über eine Frau.
Ja. Also,
um das vorwegzunehmen, es war das schnellste Debüt auf der Langdistanz einer Frau ever.
Genau, 8 Stunden 12, 28 und Rookie-Debüt ist ja das eine, das ist schon beeindruckend genug, immer wenn es das wieder jemandem gelingt, aber was ich noch viel krasser finde, es war die viertschnellste Ironman-Zeit aller Zeiten.
Ja, du hast erwähnt, 8 Stunden 12, bis vor kurzem war 8:18 das Maß aller Dinge, unerreichbar und jetzt reden wir über komplett neue Dimensionen.
Ja. Und das unter diesen Umständen mit einer sehr langen Wechselzone, mit eben diesen Problemen und das jetzt nicht irgendwie für 2-3 Kilometer oder so, sondern ich meine, es ist 30 oder 40 Kilometer gefahren mit Arm ab quasi. Ja. Sie hat auch gesagt, ja, meine Schulter, die zieht jetzt so ein bisschen irgendwie. Natürlich, weil die Aero-Haltung komplett schepp ist. Alles ist, Wahnsinn. Tolle Bereicherung für den Langdistanz-Zirkus. Ja. Richtig, richtig gut aufgetrumpft. Mit dem nötigen Selbstbewusstsein. Mit dem Spaß bei der Sache.
Ja.
Also, starkes Vorbild, finde ich tatsächlich.
Absolut, absolut. Ne? Beim Laufen dann, ja, kam es zum Duell, kann man wirklich so sagen, zu einem sehr spannenden Duell mit durchgehend Abständen von unter einer Minute eigentlich und der großen Frage, was passiert da noch, weil wenn das Rennen so offen ist, eine Minute ist ja nun wirklich nicht viel, dann reicht ja ein kleines Missgeschick oder ein kleiner Höhenflug und auf einmal wendet sich das Blatt und so ist es passiert.
Ja, genau. Vorher muss man tatsächlich sagen, dass Cat Matthews dann tatsächlich kurz vor Schluss eben noch eine Attacke gelungen ist auf dem Rad. Da könnte man sagen, Plan ist aufgegangen. Sie ging halt als Erste auf die Laufstrecke und hat eben diese Lücke. gehabt und da hatte ich schon irgendwie so bei mir gedacht, also ich habe mich da hinter der Wechselzone platziert und habe gesagt, gucken wir mal, und ich hatte so das Gefühl, okay, sie kommt jetzt als Erste, Laura Philipp kommt als Zweite, und meine Annahme wäre gewesen, dass Laura Philipp das schafft, relativ schnell aufzuschließen und dass wir wieder so ein Schulter-an-Schulter-Ding sehen.
Mhm.
Das war nicht der Fall.
Nee.
Das ist, das Ding war einfach so schnell, dass sie beide am Limit gelaufen sind und von Anfang an wirklich ein Höllentempo hingelegt haben, sodass da auch nicht groß Spielraum war für jetzt, ich lege jetzt mal einen Zahn zu oder ja, ich setze mich ab oder so. Es gab ja leichte Verschiebungen, aber die waren halt eben in diesem Bereich, die du gesagt hast, immer unter einer Minute maximal.
Mhm.
Manchmal waren es dann 19, manchmal waren es 30, dann war es so hin und her. Als es zwischenzeitlich ganz schlimm für Laura Philipp aussah, da waren es so an die 50 Sekunden.
Mhm.
Und da hat sie auch im Nachhinein jetzt gesagt, so, das war so auch der Moment, wo es so ein bisschen kribbelig wurde für sie, ne? Wo man gesagt hat, so, okay, boah, das ist jetzt schon echt schwer und das ist echt viel.
Ja, also ich muss sagen, vom Augenschein her hat mir Cat Matthews mehr den Eindruck vermittelt, als wenn sie das Rennen im Griff hat. Also es sah für mich vom Augenschein her so aus, Cat Matthews stabiler, vielleicht auch sah sie auch gewillter aus als Laura Philipp, die sah schon so aus, als wenn sie mehr kämpfen muss, ja.
100%.
Also ich glaube auch, dass Laura Philipp in ihrer Karriere an einem Punkt ist, wie wir es bei Anna Haug auch schon mal gesehen haben, dass sie wirklich, also ich sag mal, meine Oma hätte jetzt gesagt, die hat ja nichts mehr zuzusetzen. Ja, also sie ist super skinny, super fit, und wir wissen das noch von Anne Haug, was das noch auf einmal für einen Leistungsboost bringt, und das sehen wir am Ende am finalen Ergebnis, ja, dass es für sie da richtig gut aufgegangen ist. Und
Was man vielleicht jetzt mal, also das, ich weiß, dass du das nicht meinst, aber nicht, dass das jemand denkt, nicht, dass Cat Matthews nicht gewonnen hat, weil sie nicht so dünn ist wie Laura Philipp.
Nein,
also, das ist damit nicht gemeint, sondern
dass
Laura Philipp zu 100% fit ist. So.
Ja,
genau.
Ja.
Aber ich bin da zu 100% bei dir. Ich habe immer, wenn ich dann, ich habe fotografiert an der Strecke, und dann habe ich ja immer erst die eine an mir vorbei, also immer Cat Matthews an mir vorbei laufen sehen und dann Laura Philipp.
Mhm.
Und wenn du denen in die Augen geguckt hast, und das sieht man auch auf den Bildern tatsächlich, Cat Matthews teilweise sogar noch mit einem Lächeln im Gesicht, hat nochmal gescherzt mit den Leuten irgendwie, die werden immer von so Mono-Wheels ja begleitet,
ja,
die tollen Bilder machen, quasi die Fernsehbilder.
Ja.
Und mit denen teilweise noch so ein bisschen gescherzt und hin und her. Und Laura Philipp sah sehr, sehr angestrengt aus.
Ja.
Es ist, wie es ist.
Ja.
So, ne? Aber
irgendwann,
auf den letzten 10 Kilometern, kam der Punkt, als Cat Matthews auf einmal etwas langsamer laufen konnte, nur noch, und Laura Philipp gemerkt hat, ich komme wieder ran.
Ja.
Das ist, glaube ich, jetzt, also das ist sowas für Laura, es wäre übrigens, für beide wäre es so gewesen, das ist wie so ein Tropfen Blut im Haifischbecken, glaube ich.
Ja.
In dem Moment, wo die das wittern,
dann
wissen sie, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, um zuzuschlagen.
Ja, wir haben ja ein paar Passagen, die gut einsehbar sind, da waren natürlich dann auch viele Age-Grupper schon unterwegs, aber du hast natürlich auch immer die Radfahrer gesehen von der Konkurrentin.
Ja.
Und wusstest das und hattest auch das Gespür, ich komme näher oder nicht. Und was mir besonders aufgefallen ist, ich habe ja diesmal mehr Stimmung aufgesogen, hab nicht fotografiert. Ich glaube, da gibt es eine unterschiedliche Wahrnehmung des Triathlon-Spitzensports bei Frauen und Männern. Wie beschreibe ich das jetzt? Ich glaube, dass du viel internationale Prominenz bei den Männern hast, so jetzt in der Triathlon-Szene, weil es waren ja letztendlich viele Triathlon, es war ja ein Fachpublikum an der Strecke. Ja?
Ja.
Und bei den Frauen, ich glaube jetzt nicht, dass eine Cat Matthews einen solchen Bekanntheitsgrad hat, wie es jetzt zum Beispiel ein Sam Laidlaw hätte oder ein Sam Long oder sonst was irgendwie. Ne? Also, und das hast du gemerkt, natürlich hast du das auch in Hamburg gehabt, als Jan Frodeno hier am Start war oder so, aber was so an Akustik da passiert ist, wenn sich eine Laura Philipp genähert hat im Vergleich zu einer Cat Matthews, das war schon krass, ja. Also man kann es nicht anders sagen. Es waren ja auch Lokalmatadorinnen am Start, über die wir gleich noch sprechen, aber Laura Philipp ist hier in Hamburg der ganz, ganz große Publikumsliebling gewesen.
Ja.
Und das natürlich auch ohne Männerrennen in der Konkurrenz. Und wirklich, was da an der Laufstrecke los war, war krass. Und Laura Philipp hat das voll abbekommen und auch voll genutzt.
Ja, total. Aber selbst Kate Matthews hat es danach auch so eingeordnet. Sie hat gesagt so, klar weiß ich, dass hier 95% für Laura geklatscht haben. Aber das war mir egal. Ich habe die quasi das trotzdem mitgenommen und konnte selbst ich, konnte aus diesem Teil noch meine Energie schöpfen sozusagen.
Ja, 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 ja.
Sie wusste ganz genau, wem hier die meisten die Daumen drücken, aber da hat sie gesagt, egal, ich wurde trotzdem so angefeuert, das war richtig gut.
Ja, und um den Bogen noch mal ein bisschen weiter zu spannen, ich glaube tatsächlich für so ein Format Ironman Europameisterschaften geht das deutlich besser auf mit der Trennung zwischen Männern und Frauen als bei einer Weltmeisterschaft. Da wissen wir alle jetzt so aus der jüngsten Historie, ja, auch gut, aber wir freuen uns alle auf ein gemeinsames Kona. Aber ich glaube wirklich, die Frauen haben jetzt richtig davon profitiert, dass sie ihr eigenes Rennen hier in Hamburg hatten. Und genauso geil wird es natürlich für die Männer in Frankfurt werden demnächst. Ja,
also absolut.
Voller Fokus auf einen Sieger, eine Siegerin. Und das war jetzt hier... Wir haben es erwähnt, Laura Philipp.
Ich überlege gerade, wir reden ja gleich über die Zielzeit. Man sagt ja immer so, dass die Frauen dann so ein bisschen untergehen dann hinten raus, weil die Männer vorne reinkommen als Erste. Das wäre bei dieser Zeit nur für die Allerbesten der Fall gewesen. Ja. Da hätte es eine große Vermischung gegeben zwischen den Feldern. Das muss man tatsächlich sagen.
Das glaube ich auch. Ja, also... Long story short, Laura Philipp zieht an Kate Matthews vorbei, läuft einen Marathon von 2 Stunden 38 Minuten und das
und 27 Sekunden, das ist in diesem Fall sehr wichtig,
ja,
weil es die schnellste Laufzeit aller Zeiten war und ihr es damit gelungen ist, Anne Haug vom Thron zu stoßen. Sagen wir, wie es ist, das ist jetzt klingt böse, aber ja, also das, was wir, und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, noch vor Wochen, nicht mal vor Wochen, vor Tagen habe ich mit Simon Müller darüber gesprochen, wie sich das Laufen im Triathlon entwickelt. Und wir waren uns einig so, ja, bei den Frauen, klar, da steht Anne Haug über allem.
Ja.
Weil sie bisher einfach mehrere Minuten schneller war als ihre Konkurrentin. Und das ist seit Sonntag vorbei.
Ja, der Podcast ist Freitag erschienen, 2 Tage hat es gedauert.
Ja. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, Laura Philipp und auch Kate Matthews, muss man sagen, haben uns Lügen gestraft.
Ja, ja. Also da ist ganz gewaltig was passiert, da ist ganz gewaltig was abgegangen. Wir haben ja auch immer die Diskussion über Streckenlängen. Ich habe mir so ein paar Strava-Geschichten angeguckt. Also man muss wirklich sagen, in Hamburg sind die Streckenlängen am ehesten da, wo sie sein sollen. Man muss da bei den Profis gucken. Es ist immer das Problem, wenn man bei den Age-Groupern guckt nach Marathonstreckenlängen, dann werden auch mal G-Abschnitte rausgenommen.
Ja.
Von Strava oder von Garmin oder wie auch immer. Ne? Und wir haben ja auch sehr lange Wechselzonen hier. Ne?
Ja, und die Datenbasis ist dann groß genug, um sagen zu können, das ist da schon ein bisschen dran. Ich habe die Diskussion dann auch gehört, irgendwie so, ja, aber richtig vermessen ist das nicht. Da sind so und so viele Kurven drin, kann man alles nicht. Das wäre nicht so wie beim Marathon. Nein, ist es natürlich nicht. Aber wenn das bei so vielen Leuten an die Marathondistanz rankommt, irgendwie bei ihren Strava-Einträgen, dann ey, in Gottes Namen.
Ja.
Und wir reden ja auch nicht über, weiß was ich, keine Ahnung, einen Weltrekord, der irgendwo auftauchen soll und letztendlich kann man sich dafür auch nichts kaufen, es sei denn, man hat es mit seinem Sponsor vereinbart, das kann natürlich auch sein. Aber ist doch schön, dass wir darüber reden können und es hat diesen Sprung halt gegeben und jetzt haben wir halt einen neuen Laufrekord, das ist doch toll und vielleicht hält der auch nur wenige Wochen.
Ja, das wissen wir nicht. Ne? Wir haben nicht nur einen neuen Laufrekord, den Exkurs können wir gerade machen. Es ist nämlich auch die 2 Stunden 30 gefallen im Marathon, ohne dass Patrick Lange am Start war.
Wahnsinn, ja.
Ja.
Willst du oder soll ich?
Ich kann nur rezitieren, was bei uns auf trimark.de steht. Der Messias ist da. Manuel Messias läuft nämlich als erster Mensch den Marathon in einem Ironman unter 2,5 Stunden und schlägt damit Patrick Lange und Christian Blumenfeld, die ähnliche Ziele sicher für Frankfurt gehabt haben, ein Schnippchen. Also die Marke ist weg und zwar deutlich. 2 Stunden, 26 Minuten und 50 Sekunden schafft der Brasilianer. Wo war es? In seinem Heimatland?
Ironman Brasil.
Genau. Ironman Brasil. Und jetzt kann man sagen, wo kommt der auf einmal her? Wir haben sowas Ähnliches schon mal gehabt in Texas letztes Jahr. Aber der hat durchaus Kurzstrecken-Historie.
Absolut. Ist eigentlich Kurzdistanzler. Das war auch seine Premiere beim Ironman Brasil. Und ich kann kein Portugiesisch, aber wir haben uns sein Zielinterview übersetzen lassen, indem er auch gesagt hat, irgendwie so, sie haben lange vorher darüber geredet, sag mal, warum in Anführungszeichen ist noch nie jemand unter 2:30 gelaufen? Und er hat gesagt, ja, weil es einfach sau schwer ist.
Ja.
Und er ist dann einfach losgerannt, hat er gesagt, er hat immer auf die Uhr geguckt, hat immer gesagt, okay, die Splits sind so, dass wir unter 2:30 bleiben, das wird nicht gut gehen. Da werde ich irgendwann hochgehen. Und irgendwann hat er es einfach angefangen zu ignorieren und hat gesagt, so, jetzt gucken wir mal, wann ich hochgehe. Ich laufe jetzt einfach mal so weiter, und er ist weitergelaufen und ihm ist es tatsächlich gelungen. Und du hast es gesagt, wo kommt der her? Kurzdistanzler, war dieses Jahr auch schon in Abu Dhabi am Start und ist tatsächlich jemand, der jetzt nicht der ganz große Name für den Sieg ist, aber der, was seine Laufleistung angeht, schon ganz häufig nur ganz kurz hinter so Namen war wie Alex Yee oder Hayden Wild, die als die Läufer schlechthin gelten. Und da ist er ganz, ganz, ganz nah dran gewesen. Und das erklärt es vielleicht schon so ein bisschen, warum da nicht jetzt trotz einer langen Siegesliste sowas möglich ist. Überrascht hat es uns trotzdem.
Ja.
Also so ehrlich muss man sein.
Ja, du hast immer mal so Phänomene, dass du Langstreckler hast gefangen im Konzept eines Kurzstreckentriathleten. Lisa Perterer als Beispiel aus Österreich, ja, die jetzt ja auch erst richtig auftrumpft, auf der Kurzstrecke nie die ganz große Rolle gespielt, und auf einmal ist sie Langdistanz-Weltspitze. Wer weiß, was da noch kommt. Alles Weitere dazu findet ihr auf trimark.de. Kollege Lars Wiechert hat einen Artikel geschrieben. Da steht zum Beispiel drin, welchen Schuh er gelaufen ist und so. Falls ihr es ihm gleich tun wollt. Den Schuh verraten wir hier nicht. Nur sein Split oder seine Pace. 3:29 und das 42 Mal hintereinander.
Ganz, ganz, ganz abartig. Also auch da nochmal, wenn ihr ein bisschen sucht und ein bisschen scrollt, dann findet ihr unsere Patrick Lange Pace Challenge, wo wir mal versucht haben, die Pace zu laufen, die für 2:30 notwendig wären. Und dauert nicht so lange, das Video. Das sei vorausgeschickt. Das ist völliger Wahnsinn.
Also das Video dauert nicht lange, ich spiele auch nur in der ersten Hälfte mit. mich hat es da kalt erwischt, aber ich glaube auch mal, das hat jetzt Patrick Lange kalt erwischt, oder?
Muss. Also das ist einfach eine ganz, ganz neue Dimension.
Ja.
Von der wir ja immer schon geredet haben, dass das theoretisch vielleicht, also dass wir davon überzeugt sind, dass demnächst irgendwann jemand unter 2:30 läuft. Aber wir haben gesagt, dafür muss der Kurs passen, da müssen die Bedingungen passen. Das hängt natürlich immer auch von der Renndynamik ab. Ne?
Ja.
Muss jemand am Ende noch schneller laufen, weil er verfolgt wird? Wie war das Radfahren davor? Das Radfahren diktiert das Laufen, hat Simon gesagt. Da hat er natürlich vollkommen recht. Und in diesem Fall war es einfach so, dass jemand gesagt hat, so, was soll's, auf geht's.
Ja, also krass. Ich fand schon das Tempo der Frauen, wie gesagt, mit 2:38 jetzt gefühlt auch nicht so viel langsamer. Also das fand ich schon vom Augenschein her so abartig schnell.
Es ist Wahnsinn.
Ja.
Also da können wir tatsächlich, da zitiere ich Rudi von Berg gerne, der darunter gepostet hat, gesagt, 95% der männlichen Profis sind nicht in der Lage, dieses Tempo zu laufen.
Ja, und man hat es gesehen, das sieht so unfassbar schnell aus. Und der Kurs ist ja auch nicht einfach hier in Hamburg. Der hat ein paar Ecken, ne, und das über 4 Runden. Ich glaube, wir haben ja neulich diesen Artikel gehabt und das auch an verschiedenen Stellen diskutiert. Ist das jetzt das Jahr der Rekorde? Es purzelt ganz, ganz viel.
Ja.
Ich fand es so ein bisschen traurig eigentlich, dass da schon wieder dann so Fässer aufgemacht werden, auch in Kommentaren. Das geht alles nicht mit rechten Dingen zu. Aber du hast es erwähnt, was da beim Rad auf einmal alles an neuen Möglichkeiten ist. Wir haben quasi jedes Jahr eine neue Laufschuhgeneration. Ja, und
Verpflegung spielt eine Rolle, alles. Also
ja.
Ja, die Diskussion, also, will ich gar nicht führen, die Diskussion.
Nee. Also, jetzt ist die Frage, die 2:30 sind weg, irgendwann, jetzt reden wir über die Schallmauer 8 Stunden bei den Frauen.
Ja, und da reden wir nur noch drüber, dass das in der Zukunft irgendwann passiert, weil, du hast es eingangs eingeworfen, die Wechselzone so lang ist in Hamburg.
Ja.
Wir haben so kleine Rechenspielchen gemacht, wenn man die, sagen wir mal, die Wechselzeiten aus Rot nimmt, wo es halt sehr, sehr kurz ist und die austauscht gegen die hier, die jetzt hier in Hamburg gelaufen werden müssen, dann wäre es passiert am Sonntag.
Ja.
Dann wären wir unter 8 Stunden geblieben.
Ja, und es ist noch nicht so lange her. Ne? Ich erinnere mich, ich war mit Lars in der Lausitz, auf dem Lausitzring bei diesem Laborprojekt Sub 7, Sub 8. Da haben wir über dieses Sub 8 gesprochen unter Laborbedingungen, und jetzt wird das irgendwann Standard sein.
Ja, das ist wirklich verrückt, dass es eben quasi dieses Projekt gab.
Ja.
Und was man da für einen Aufwand betrieben hat mit Pacemakerin, mit Windschatten, Mannschaftszeitfahren auf einem Oval.
Ja.
Alles hat man rausgeholt, was man irgendwie rausholen kann. Und Cat Matthews hat auch sich damals im Nachgang so geäußert, dass sie da auch ganz schön stolz drauf war auf ihre Leistung, weil sie gesagt hat, so, das ist gar nicht ist mal so einfach, das zu schaffen.
Ja.
Und jetzt ziehen die das hier so durch.
Ja. Der große Unterschied zu früheren Zeiten ist, dass es jetzt eben nicht nur eine Athletin gibt, die so etwas hinterherjagt. Wir haben die Zeiten gehabt, Paula Newby-Fraser, Chrissy Wellington, dann kam eine Daniela Rief, phasenweise eine Anna Haug, wo immer eine große da war, die mit riesen Vorsprung die Dinge abgeräumt hat. Und jetzt haben wir einfach eine kompakte Weltspitze. Ich meine, eine Taylor Nipp, die wird ja auch irgendwie da mitmischen, und eine Lucy Charles-Barkley und so, wenn sie fit und gesund und unverletzt ist.
Ja.
Also wir haben eine super kompakte Weltspitze. Eine Anna Haug ist ja auch noch nicht weg. Ja, also ach ja, ich freue mich auf das, was kommt.
Auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal, ob ich den Post finde. Nee, habe ich jetzt gerade nicht parat, deswegen muss ich doch, habe ich doch. Lucy Charles-Barkley, die übrigens am kommenden Wochenende auch wieder ins Renngeschehen eingreift, beim 73 Eagleman in der Pro Series, hat nämlich ein Bild gepostet, irgendwie ganz viele Gelverpackungen, leere Flaschen, Red Bull, alles auf dem Boden. Und da hat sie gesagt, the aftermath of a spicy session inspired by some epic racing this weekend. Das heißt, die hat sich das natürlich wohlweislich angeguckt, was da so los war. Und ihr Coach, Dan Lorang, hat das kommentiert mit den Worten, when we witness greatness, we are inspired to redefine what's possible.
Ja.
Also, ne, wenn wir Zeuge werden von Großartigkeit, dann sind wir davon inspiriert, neu zu definieren, was möglich ist. Und das finde ich spannend. Ne?
Ja.
Das ist jetzt, Lucy Charles-Barkley, du hast es gesagt, Anna Haug wird irgendwann wieder ins Langdistanzgeschehen eingreifen.
Selbst eine Cat Matthews, die ja jetzt die knapp geschlagene war am Sonntag, die hat wohl irgendwie gepostet, dass Laura Phillip lit my fire für das Battle in Kona.
Ja, klar.
Ja.
Ich meine, der hat jetzt zweimal das Nachsehen gehabt, hat eine unfassbare Leistung für sich. Natürlich PB. Mhm. Ne? Mhm. Also das ist so krass. Und wir haben die Endzeit ja noch gar nicht gesagt. Das ist 8 Stunden, 13 Sekunden.
Ja.
Das sind halt 35 Sekunden an der Weltbestzeit von Anna Haug aus Rot vorbei.
Mhm.
Und wie gesagt, da war dabei ein Radfahren ohne Tacho, ohne Wattmesser, ohne alles. Das ist nämlich ausgefallen bei Laura Phillip. Die wusste überhaupt nicht. Sie war quasi im Blindflug unterwegs. Ihre Uhr, hat sie gesagt, hat nicht mehr funktioniert beim Laufen. Sie wusste nicht, wie schnell sie unterwegs sind. Was sie aber wusste am Ende, wer das Rennen gesehen hat, wird es gesehen haben, dieser unfassbare Regenschauer runterkam, der wirklich uns fassungslos da hat stehen lassen, weil wir konnten nicht weg. Wir standen auf der Pressetribüne mit unseren Kameras in der Hand. Da ist natürlich immer der erste Gedanke, okay, irgendwie Kamera schützen. Können wir noch bei uns irgendwas machen? Nicht mehr viel. Und es war Wahnsinn, was da an Wasser runterkam. Innerhalb von Sekunden war alles überflutet.
Unglaublich,
es war wirklich unglaublich. Und Laura Phillip hat in diesem Moment nur gedacht, da war sie nämlich schon vorne, hat nur gedacht, jetzt aber schnell nach Hause, bevor die hier das Rennen abbrechen und ich hier um den Sieg gebracht werde noch. Hat sie das noch schnell nach Hause gebracht. Und wie gesagt, das hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass es noch schneller wurde, aber 8 Stunden 3:13 ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Und bei Anna Haug, als sie im letzten Jahr in Rot diese Weltbestzeit aufgestellt hat, haben wir schon gesagt, da hat sie so viel weggenommen von Daniela Rief, der es gelungen ist, nach Jahren, nach vielen, vielen Jahren, das von Chrissy Wellington zu holen. Dann kam der Sprung eben, ich habe es gerade gesagt, Daniela Rief, Anna Haug schlägt Daniela Rief um Minuten und jetzt eben sind wir wieder in dieser Situation, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange hält.
Ja.
Es steht noch, aber das Rennen in Rot kommt ja noch,
sagen wir mal so. Also Laura Phillip gewinnt das Ding, 2 Minuten dahinter, beziehungsweise 120 Punkte, wenn wir in Pro Series Dimensionen denken, Cat Matthews. Und auf Platz 3, dann allerdings schon mit einem Rückstand von 9 Minuten, Solveig Løfseth aus Norwegen mit dem schnellsten Debüt auf der Langdistanz. Und auf Platz 4 Anne Reischmann, die liegt zwar eine gute halbe Stunde zurück, schafft es aber, so viele Punkte zu sammeln, um sich die Führung in der Pro Series zurückzuholen.
Ja.
Allerdings mit 3 Rennen eingebracht schon.
Genau.
Ne, das ist der große Unterschied. Kat Matthews hat 9000, also in Zahlen ausgedrückt, Anne Reischmann führt mit 10.060 Punkten. Kat Matthews liegt mit 9.880 Punkten vermeintlich nur 180 Punkte, sprich 3 Minuten dahinter, hat aber einen Rennrückstand. Anne Reischmann hat 2 Langdistanzen und eine 73-Distanz eingebracht. Kat Matthews hat fast die Idealpunktzahl für ihren Sieg in Texas und jetzt den knappen 2. Platz mit 120 Punkten Abschlag in Hamburg und ja, ist auf gutem Wege, sich die Pro Series unter den Nagel zu reißen.
Absolut. Wenn es für, für sie so weitergeht, geht kein Weg an ihr vorbei. Das kann man, glaube ich, auch schon so sagen. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Mhm. Es ist halt, die anderen Rennen sind halt noch zu machen. Ne?
Ja,
das
ja.
muss man immer, und auch da kann es immer noch Ausreißer geben und schlechte Tage und Defekte, die einen abhalten, Rennen zu Ende zu bringen und so weiter und so fort.
Ja.
Also von daher, theoretische Diskussion bis zu diesem Punkt, aber momentan steht Anne Reischmann vorne.
Ja,
Stand jetzt.
Um da nochmal den Vergleich zu bringen, ich glaube, eine Lisa Tertsch sitzt da etwas fester im Sattel und auch eine Rico Bogen als eine Anne Reischmann jetzt. Und bei den Männern ist es aktuell der Stand Christian Blumenfeld vor Jonas Schomburg, aber da passiert ja auch noch eine Menge. Und da sind wir sehr gespannt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Anne Reischmann hat sich auch tatsächlich, also der 4. Platz sieht besser aus, als sie sich gefühlt hat. Das hat sie auch tatsächlich so gesagt. Es war ein ganz schlimmer Tag. Sie hat ganz heftig gelitten, hat sie gesagt. Das war alles nicht optimal. Und am Ende ist der 4. Platz ist der 4. Platz. Und das ist fantastisch.
Ja.
Und es wäre ja auch die Kona-Quali gewesen, wenn sie die nicht sowieso schon im Sack gehabt hätte.
Genau. Ja. Already qualified gab es ein paar Rufe während der Slotvergabe der Age-Grouper. In dem Fall bei den Profis wurden die gar nicht gefragt, die schon qualifiziert sind. Laura Philipp ist dabei, Kat Matthews ist dabei. Solveig Löfset ist jetzt auch auf Hawaii am Start, hat ihren Slot angenommen. Anne Reischmann brauchte ihn nicht nach ihrem Sieg in Südafrika. Auf Platz 5 dann die nächste Deutsche, die hat ihren Slot auch angenommen. Kein Kona-Rookie, Leonie Konchala war schon dort am Start. Dr. Leonie Konchala ist Ärztin hier in Hamburg. Das ist das schöne Sympathische, dass 2 Lokalmatadorinnen sich noch 2 Profi-Slots geholt haben. Daniel Lewis hat den Slot mitgenommen in die USA und auch Jenny Jędrzejczyk.
Ja.
Du kennst sie vielleicht auch, ist sie dir schon um die Ohren gefahren beim Zeitfahren?
Absolut.
Ja,
natürlich, oben am Deich, klar.
Oben am Deich, ja, wir sind ja große Fans der Zeitfahrserie Nord auf dem Militärflughafen in Schwesing, wo es übers Jahr verteilt 5 Zeitfahren gibt und du warst da schon am Start, ich war da schon am Start.
Ja.
Ja, und wir wurden schon von Jenny Jędrzejczyk in Grund und Boden gefahren.
Ja, auch schon beim Triathlon und alles auch keine Überraschung, also aber der Name war für uns nicht neu. Das ist auf jeden Fall, ja, für sie war es eine Überraschung. Ich habe sie im Ziel direkt abgefangen und habe ihr gesagt, herzlichen Glückwunsch zur Kona-Quali, und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, also das Video kann man sich auch angucken im übertragenen Sinn, ich weiß jetzt nicht im Wortlaut, aber sie war überrascht, sie wusste es nicht. Sie hat tatsächlich hat das nicht auf dem Schirm gehabt, aber auch angenommen.
Er hat den Slot genommen, genauso wie Rebecca Underbury aus Großbritannien als Gesamtachte. Als 9. Henrike Güber ist qualifiziert, hätte den Slot nicht gebraucht.
Ja.
Ärgerlich für die 10. für Johanna Ahrens, die hat nämlich auch auf den Slot geschielt. Es hat leider nicht gereicht. So ist der Sport.
Ja, ne? Genau, aber auch krass, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deutsche unter den Top 10.
Ja. Ne? Also schönes Heimrennen hier für Hamburg.
Ja, vor allen Dingen, wenn man, waren ja doch auch noch der eine oder andere prominente Name, Jackie Herring, Sarah Swensk, Marjolaine Pierret, die alle DNF hatten, aber das sind natürlich auch Namen, die man auch weiter oben gesehen hätte. Also von daher, erstmal ins Ziel bringen, Das ist immer das Erste und dann gucken, für was es reicht. Ne?
Ja.
Und dann, das finde ich halt auch eben bei diesen unteren Plätzen dann, oder wenn das Renngeschehen vorne so ultraschnell ist, dass du auch damit gar nichts mehr zu tun hast,
ja,
dann auch wirklich fokussiert bleiben, dranbleiben immer, das finde ich immer cool, wenn das gelingt.
Ja, fokussiert bleiben muss man sowohl auf die eigene körperliche Leistung als auch für den Kurs. Es gab eine Disqualifikation, Els Visser ist disqualifiziert worden. Die hat nämlich bei einem der, ich nehme an, der nördlichen Wendepunkte da gibt es zwei kurz hintereinander so eine Gabelung. Da hat sie einen verpasst und hat das überhaupt nicht gemerkt, ist darauf hingewiesen worden und hat dann selber eingesehen, oh ja, stimmt, da war ich wohl nicht auf dem richtigen Kurs, überhaupt kein Vorsatz, aber trotzdem ein Verstoß und damit eben ein
Disqualified.
Ein Disqualified.
Ganz genau.
Ja, aus deiner Heimatstadt gab es dann noch einen Männersieger, keine Profi-Männer hier am Start, aber ja, auch schön zu sehen. Ich meine, wir haben gerade über die große Durchsetzung der Top Ten mit den Deutschen gesehen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sind die Altersklassensiege auch in Deutschland geblieben. Sogar im Norden.
Ja.
In Hameln und in Bremen.
Ja, hast du die Namen parat? Ich habe es gerade ehrlich gesagt nicht offen, aber das finden wir raus. Was ich aber interessant fand dabei, und das haben wir ja auch schon anders gesehen, als unser Kollege Lars Wiechert hier gewonnen hat und dann eben als Erster ins Ziel gekommen ist, war es in diesem Fall nicht so. Also, ne, Laura Philipp und Cat Matthews, die haben vorgelegt, ne?
Genau.
Und
genau.
Ich weiß gar nicht, Solveig Lovset kam... Es ist jetzt gefährliches Halbwissen, falschem Schuh. Jedenfalls waren die Profi-Frauen tatsächlich als erstes im Ziel.
Genau.
Was bei dieser Zeit auch nicht verwunderlich war.
Zwei Stück und dann eben dritter overall Niklas Delke von den Triathlöwen aus Bremen, der 808 gefinisht hat, sein Langdistanzdebüt. Und ja, gewaltiges Debüt, aber der hat seinen Slot für Nizza nicht angenommen.
Aha.
Ich weiß nicht, ob er den schon irgendwo her hatte. Er war zumindest nicht bei der Slotvergabe da, hat nicht hier geschrien. Ja, woher soll er einen Slot haben, wenn das sein Debüt war? Es war seine erste Langdistanz.
Ja,
ja, also wird er da nicht starten. Und um das noch zu komplettieren, die schnellste Age-Grouperin overall war Christina Paulus aus Hameln, die ihren Slot für Hawaii angenommen hat. Genau.
Genau. Ich war nicht bei der Slotvergabe, aber du?
Ich war da, ja, die war heiß im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gesagt, die Handelskammer war belegt durch die Nachhaltigkeitskonferenz. Es ging auf die Cup San Diego. Du erinnerst dich, wir haben da auch mal eine Konferenz gemacht, etwas kleiner.
Ja.
Jetzt ging es in die Luke 3, eine Event-Location, die ein bisschen tricky war. Denn ja, die Cap San Diego ist ein Frachtschiff, was in den 60ern, 70ern linienmäßig Deutschland-Brasilien gefahren ist und eben große Ladeluken hat und ja, hohe Bordwände. Und die sind alle mit Treppen zu bewältigen.
Steile Treppen.
Steile Treppen, was lustige Bilder gab. Also ich glaube, ich hoffe nicht, dass irgendwer jetzt auf die Slotvergabe verzichtet hat, weil das nicht geschafft hat, die Treppen rauf und runter zu kommen. Ein richtig krasses, cooles Ambiente. Über drei Etagen in dieser Ladeluke unten war dann so eine kleine Bühne aufgebaut, wo Siegerehrungs-Slotvergabe stattgefunden haben. Es gab leckeres Essen und tolle Stimmung bei der Slotvergabe. Ich habe mir das Ganze angeschaut. Das war ja ein bisschen offen, wie das so laufen würde, da wir ja jetzt eine neue Situation haben.
Ja.
Das war das erste Rennen nach der Bekanntgabe des neuen Modus, dass eben im nächsten Jahr wieder Männer und Frauen auf Hawaii starten und vor allen Dingen in der Form, dass es natürlich für jede Altersklasse, die am Start ist bei einem Qualifier, einen Slot gibt, aber ansonsten die Slots proportional nach den Anmeldezahlen in den Altersklassen verteilt werden, sprich auch proportional, was Männer und Frauen betrifft. Das heißt, es wird im nächsten Jahr für die Weltmeisterschaften wieder deutlich, deutlich weniger Plätze für Frauen geben, was im Umkehrschluss bedeutet, dass es für viele Frauen jetzt die letzte Chance war, einen der vielen Plätze und der vielen Nachrückerplätze für Kona zu ergattern, weil im nächsten Jahr musst du wieder auf dem Podium sein.
Ja.
Ne, das ist die harte Realität. Und der Ablauf war jetzt so, dass zunächst die 65 Slots für die Frauen vergeben wurden, dann die 85 für die Männer, also insgesamt 150 Slots, eine recht lange Prozedur, hat über 2 Stunden gedauert. Und wenn wir mal bei den Frauen reinschauen, ja, da sind die Slots in den Randaltersklassen gut weggegangen, sag ich mal, bei den ganz Jungen, den ganz Alten.
Ja, ist okay. Ja, den höheren Altersklassen.
Den höheren Altersklassen, zum Beispiel in der Altersklasse 60, 64 bei den Frauen, da gab es zwei Slots, die sind auch beide von den Erstplatzierten genommen worden. In der 55 gab es vier Slots, das wurde bis Platz 7 durchgereicht. Etwas weiter wurde es dann durchgereicht, so in den mittleren Altersklassen. Altersklasse 30, 11 Slots für 60 Finisherinnen. Die 28 hat den letzten genommen, in der Klasse 40, 11 Slots auch für 60 Leute, bis Platz 26 durchgereicht. Von den Zeiten her, also die langsamste Slotzeit war eine 12,49 in der Altersklasse 45. So in den leistungsstarken mittleren Altersklassen 25, 30, 35 ging es irgendwo alles so zwischen 10,50 und 11,18 weg. In der W40 immer noch eine 11,36. Muss man auch erstmal schaffen, aber es wurde eben doch in gewisser Form durchgereicht und bei den Männern eigentlich ein ähnliches Bild. Da kann man jetzt sagen, okay, in drei Altersklassen ist es mit Platz über 100 weggegangen. In der Klasse 30, M30, 314 Männer im Ziel, nicht am Start, sondern im Ziel. Es gab 12 Slots und der 141 hat den 12. Slot bekommen. Direkte Qualizeit für Platz 12 wäre gewesen 8 Stunden 55. Der letzte Nachrücker für Nizza hat dann eben 10 Stunden 37, fast 2 Stunden langsamer. Ja. Da sieht man schon das, was jetzt eben auch zur Konsequenz geführt hat. Die Plätze für Nizza sind weggegangen, aber es reichte eben dann auch mal ein Finish auf Platz 141 oder 103 oder 102 in der Altersklasse 35.
Die Zeiten sind vorbei demnächst.
Genau. Ne? Also es war insgesamt ein schnelles Rennen. Ich glaube, so am härtesten war umkämpft die Altersklasse 40. Das sind eben die Männer, die sich durchaus noch als Spitzensportler verstehen und das Geld haben, sich mal eben 1.500 Euro für eine Nizza-WM aus der Tasche zu ziehen. Da gab es 13 Slots für 307 Finisher und der 34. hat den letzten genommen in einer Zeit von 9 Stunden 36, die man erstmal schaffen muss, auch in einem schnellen Rennen.
Ja, bin ich eh raus. Sowohl alters- als auch geldtechnisch, auch leistungstechnisch.
Ja, also früher hat man ja mal gesagt, man muss nur alt genug werden, aber dann gibt es da einen Guido Donner aus der Schweiz in der Altersklasse 75, der finisht mit sage und schreibe 12 Stunden 29.
Das ist eine Frechheit.
Das ist schon wirklich krass. Ne? Holt sich als einziger Finisher der Klasse den einzigen Slot. Aber der ist ja 2,5 Stunden schneller gewesen als der Sieger der jüngeren Altersklasse M70. Ja, das ist schon
brutal,
ne? Also der hätte selbst die M60 gewonnen mit seinen 75 Jahren. Ja, und der war schon zweimal auf Hawaii, freut sich jetzt auf Nizza, hat eine kurze Anreise. Ja, sprach auch Französisch, also aus dem französischen Teil der Schweiz, hat es wirklich nicht weit nach Nizza. Heimspiel. Und ich behaupte mal, der wird schwer zu schlagen sein, auch bei der WM.
Das sieht so aus, ja.
Ja, ne? Also, was bleibt als Fazit? Das ist ja auch interessant für viele, die jetzt in Frankfurt starten. Da gibt es genau die gleiche Anzahl an Slots: 65 für die Frauen auf Hawaii und 85 für die Männer auf Nizza. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, zur Slotvergabe hinzugehen, weil wir haben gesehen, wie weit es durchgereicht wurde.
Ja.
Ne? Also, ich sag mal, wenn man innerhalb des ersten Drittels seiner Altersklasse finisht, und es sind ja ähnlich große Starterfelder, dann sollte man zur Slotvergabe hingehen. Es gibt keine Garantie, aber in diesem Jahr ist es eben nochmal einfacher, als es in der absehbaren Zukunft sein wird. Ja?
So ist es.
Weil viele Männer sagen nach wie vor, Nizza interessiert mich nicht. Ich habe einige gesprochen, die haben einfach gesagt, Nizza interessiert mich nicht. Andere haben gesagt, ich war schon auf Hawaii und mir gefällt die Strecke in Nizza, ich nehme das nochmal mit. Aber das wird für Hawaii was ganz anderes und bei den Frauen wird es eben wieder krass dahin führen, dass du dann eben die Altersklassen gewinnen musst oder ganz weit vorne finishen muss. Und wenn wir da mal auf die Siegerzeiten in den Altersklassen gucken, da ist man schon so, von der W18 an bis zur W45 steht da eine 10 vorne.
Ja.
Ja, für den letzten direkten Qualifierplatz bei vielen Plätzen dieses Jahr. Also da wird in Zukunft ganz klar eine 9 vorne stehen müssen und vielleicht auch in einer W25 oder W30 immer eine 8. Um sich für Hawaii zu qualifizieren.
Wahnsinn. Wie schätzt du das ein? Da haben wir uns nämlich vorhin drüber Gedanken gemacht. Das war ja nun sehr international, das Feld. Wie war das bei der Slotvergabe? Also weil Deutschland war zwar die größte Nation, ja, aber dann, wenn man so durch die Tracker geguckt ist, da waren auch viele schnelle Däninnen und weiß was ich, ja, Holländerinnen und so weiter. Also ich hatte so das Gefühl, es kommen viele schnelle Leute nach Hamburg, ja, um auf einer schnellen Strecke richtig Gas zu geben.
Ja, das war auch so mein Eindruck. Aufgerufen wurden viele Deutsche, Däninnen, Niederländerinnen. Ja, bei den Männern waren noch ein paar Franzosen dabei, ja, die vielleicht irgendwo gesagt haben, okay, Entschuldigung, WM im Heimatland, letztmalig,
ja,
ich hole mir den Slot, dann eben in Hamburg. Aber ich glaube, wir können schon sagen, wir haben auch viele Interviews geführt, wie gesagt, der Film geht jetzt auch parallel online. Es ist ein deutsches Quali-Rennen, wo auch viele Deutsche sich den Slot geholt haben. Ja, also ich glaube, dass wir sowohl in Nizza als auch auf Hawaii dieses Jahr sehr, sehr viele Deutsche sehen werden.
Ja,
und das erwarte ich auch für Frankfurt. Frankfurt ist vielleicht noch ein bisschen traditionell aus in der Spitze internationaler, glaube ich. Ja, also weiß ich gar nicht. Hamburg war ja auch früh ausgebucht und sehr international. Ja.
Also ich glaube, das schnellste ausgebuchte Rennen. Das ist echt krass.
Ja. Ne? Also ja.
Und 50% First-Timer, aber das haben wir ja gesehen, hat überhaupt nichts mehr zu sagen.
Ist einfach so. Ja, ne? Aber ich glaube schon, dass natürlich sich auch in Frankfurt viele Deutsche wieder qualifizieren werden für die Meisterschaften und viele dann auch die letzte Chance für eben Nizza, was von Frankfurt ja noch ein bisschen näher ist als von Hamburg aus, oder eben bei den Frauen für die letzte Chance zur Hawaii-Teilnahme da sehen und ich
das
glaube schon.
Das hört sich echt so fies an, ne? Aber ja, es ist halt für viele, also ich kann da sehr mitfühlen, weil das ist einfach, es wird unfassbar hart, in Zukunft sich dafür wieder zu qualifizieren.
Ja,
aber es ist auch, ja okay, es ist die Weltmeisterschaft, da sollen die Besten antreten.
Ja.
Auf geht's.
Ja, ne? Und es wird viel Deutsch gesprochen auf Hawaii, auch bei den Profifrauen. Wir haben 12 deutsche Profifrauen.
Ja, ja.
Das Hawaii-Profifeld hat ungefähr 55 Teilnehmerinnen am Ende. Ja, das so ganz genau weiß man es nicht, dann fallen noch welche aus und so, aber 12 Deutsche sind qualifiziert. Das ist fast ein Viertel des Feldes.
Ja.
Ja, das ist
spektakulär.
Und wie gesagt, es kommen noch Rennen, es spitzt sich so langsam zu, so lange ist jetzt nicht mehr, was die Qualifier betrifft.
Ja, aber ein paar gibt's schon noch.
Ein paar gibt's schon noch, ja. Und von daher war es eine spannende Europameisterschaft hier in Hamburg, ein tolles Rennen. Hamburg kann das.
Auf jeden Fall.
Also, ja, es war der achte Ironman. Ja, nur einmal ist das Schwimmen ausgefallen, jetzt war fast davor. Hamburg hat Besonderheiten auf der Strecke. Was wir auf jeden Fall jetzt gelernt haben über mehrere Jahre ist, dass Hamburg eben richtig, richtig schnell ist. Das kann man von Frankfurt nicht behaupten. Aber ich glaube, was so die Geschwindigkeit oder die Zielzeiten betrifft, auf vielleicht etwas exakter für messeren Strecken mit dem Nachteil einer langen Wechselzone, kann Hamburg das da durchaus mit Rot aufnehmen. Und wenn es dann irgendwie vielleicht im nächsten Jahr darum geht, wo fallen die 8 Stunden bei den Frauen? Wir wissen auch nicht, ob nächstes Jahr die Männer oder die Frauen ihre Europameisterschaften hier machen. Eigentlich wären in diesem Jahr in Hamburg die Männer dran gewesen.
Wir haben schon spekuliert, oder beziehungsweise es wird tatsächlich darüber spekuliert. Also auch die Athletinnen haben quasi mit dem Zaunpfahl gewunken und hat gesagt, irgendwie so, naja, vielleicht überlegt ihr euch ja was, dass man die Wechselzone für uns schneller machen kann. Natürlich kann man den Schwimmausstieg nicht näher an da ranlegen, aber also wir spinnen jetzt einfach mal so in die Tüte. Vielleicht könnten die Profis einen Korridor bekommen oder so, durch den man radeln kann. Aber es ist natürlich alles sehr, sehr schwer umzusetzen.
Ja, in den Bedingungen,
weil natürlich vermischt sich das dann auch mit den schnellen Age-Groupern und so weiter und die einen dürften, die anderen nicht.
Also,
aber möglicherweise ist da ein Denkanstoß gewesen, dass man sagt so, auch von Veranstalterseite, wäre ja schon attraktiv, die Weltbestzeit zu haben.
Wir müssen uns ja sowieso Gedanken machen, weil unsere Schwimmstrecke ja mal demnächst 2 Jahre nicht zur Verfügung stehen wird, weil Hamburg eine neue U-Bahn baut und die in Binnenalster trocken liegt.
Ja, alles Zukunftsmusik.
Alles Zukunftsmusik, ja. Aber vielleicht ist das ja auch eine Chance, irgendwo hinzugehen an die Außenalster, wo man dann eben nach dem Schwimmen direkt aufs Rad steigen kann.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Aber noch nicht im nächsten Jahr. Also falls jemand jetzt irgendwie überlegt oder so.
Ja, gucken wir noch nicht ins nächste Jahr. Gucken wir kurz aufs nächste Wochenende. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. 73 Eagleman, ein weiteres Rennen der Pro Series mit Lucy Charles-Barkley am Start.
Ja genau, die hat gepostet. Es ist Race Week und da steht sie ganz oben mit der F1 Lucy Charles-Barkley. Es ist, sagen wir mal, wie es ist nicht so ein klassisch besetztes 73-Rennen, obwohl es eins der Pro Series ist. Aber deswegen, auch da gilt natürlich trotzdem, also das sage ich jetzt so dahin, aber ich meine, da stehen Lucy Charles Barkley und da steht Chelsea Sodaro und da haben wir zwei Weltmeisterinnen auf der Ironman-Distanz und dazwischen noch Tamara Jewett, die sich anschließt, da richtig, richtig schnell unterwegs zu sein und. Daniela Kleiser steht auch auf der Startliste, also ich hätte jetzt fast gesagt, die schnellste Laufzeit ist gebucht, aber das würde Tamara Jewett auch von sich sagen. Ja, wir werden sehen, wer dann tatsächlich alles am Start ist. Nicht so viele Deutsche, wie man das sonst schon mal hatte. Ich überblicke es gerade mal. Ich glaube, Daniela Kleiser ist der einzige deutsche Name bei den Frauen und bei den Männern. Ist es Paul Schuster, der da an zwei steht auf der Startliste und ansonsten natürlich ganz viel USA, ganz viel Kanada. Mhm. Das ist oft so bei diesen Rennen und auch der prominenteste Name, nämlich Sam Long, ist dabei. Der hat sich ja bewusst gegen San Francisco entschieden und hat gesagt, ich will den Eagleman machen. Damals noch in der Annahme, dass Lionel Sanders ihn auch machen wird. Der hat seinen Namen wieder rausgezogen aus dem Hut. Jetzt heißt es halt Sam Long gegen Paul Schuster, gegen Ben Canute, gegen Cameron Wolf, gegen Anthony Costes, gegen Robert Cullin. Oh, das kann auch wieder schnell werden. Wenn Robert Cullin und Cameron Wolf und Sam Long auf der Startliste stehen, dann sehen wir ein schnelles Radfahren. Das können wir so oder so schon mal sagen.
Ja.
Ja, also alle Infos, alle Ausblicke und so weiter findet ihr natürlich auf unserer Homepage auf www.tri-mark.de und im Nachgang wieder hier.
Ja. Genau. Wir reden nächste Woche über das, was dann war. Euch allen erstmal schöne Pfingsten.
Ja.
Wir sehen und hören uns und vielleicht starten wir zusammen. Wie gesagt, schaut in die Shownotes, da könnt ihr Staffelstartplätze mit mir und meinen Jungs gewinnen und eine zweite Staffel, die gegen uns antreten wird, wird besetzt über diese Verlosung. Ganz viel Erfolg dabei. Wir sehen uns in irgendwo draußen beim Radfahren oder dann spätestens in Frankfurt, in Roth und wieder in Hamburg, dann auf dem Rathausmarkt zum WTCS-Rennen. Es ist High Season, endlich auch hierzulande und das macht uns Spaß.
So ist es.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.